Hallo und herzlich willkommen am Digital Lagerfeuer. Und schon sitze ich wieder mit einem neuen Gast, mit einer neuen Gästin hier, leg noch schnell einen Scheit Holz nach und freue mich auf ein tolles Gespräch. Für alle, die Behind the Story schon kennen, das ist heute die Ausgabe 15 und ich weiß, wir haben ein paar treue Stammhörer. Für alle, die es schon kennen, die wissen das schon, für alle Neuen, Behind the Story ist ein Format, in dem ich in diesem Podcast mit meinen Gästen ihre Lebensgeschichte besprechen möchte. Es geht darum, die Heldenreise des Gastes zu beleuchten, sein ganzes Leben so ein bisschen zu hinterfragen und die Ups und Downs und die Learnings rauszuholen, damit du draußen vielleicht für dich einen Denkanstoß bekommst. Heute habe ich eine ganz besondere Folge und das ist wirklich so. Natürlich sind alle meine Gäste besondere Menschen und tolle Menschen und danke an euch alle, die schon da waren. Aber heute habe ich selbst zum ersten Mal so ein bisschen Nervosität, denn meine Gästin, und ich stelle sie euch gleich vor, sie sitzt schon in München und ist ganz gespannt. Meine Gästin ist eine Gästin, die mir vorgeschlagen wurde. Ich frage ja immer am Ende jeder Folge, habt ihr einen Menschen, dessen Leben erzählenswert ist und der ein toller Mensch ist oder eine tolle Geschichte hat? Und dann wurde mir in der Ausgabe 11 von der lieben Beatrice Köhler, könnt ihr gerne nochmal reinhören im Archiv, ich werde den Link auch nochmal unter die Posts und in die Shownotes setzen, hat die Beatrice Köhler gesagt, ja, du musst unbedingt die Deria Grase einladen. Und ja, so ist es dann auch gekommen. Ich habe sie eingeladen, sie hat zugesagt und da sitzt sie. Und bevor ich sie jetzt zu mir am Lagerfeuer begrüße oder bei mir begrüße, möchte ich sie euch ganz kurz vorstellen. Deria ist eine erfahrene Online-Marketing-Expertin und Inhaberin von Grase Online-Marketing in München. Sie hat Beratung und Projektmanagement für Unternehmen auf ihrer Agenda und optimiert sozusagen die digitale Präsenz. Ob ich das alles so richtig verstanden habe, das kann sie uns jetzt dann gleich auch nochmal erklären. Außerdem ist Deria Mutter, sie ist Unternehmerin, sie ist oft auf Konferenzen im deutschen Raum anzutreffen. Ja, und sie ist eine sehr interessante Persönlichkeit. Ich weiß auch, dass sie aus ein paar wenigen persönlichen Gesprächen, dass sie politisch interessiert ist, dass sie im sozialen Leben auch eine eigene Meinung hat. Und ich glaube, da werden wir heute einen bunten Mix all dieser Dinge vielleicht von ihr erfahren. Schauen wir mal. Aber ich will sie nicht länger auf die Folter spannen, denn die Deria ist, glaube ich, heute zum ersten Mal Gast in einem Podcast, wenn ich das richtig verstanden habe. Und deswegen sage ich jetzt herzlich willkommen am digitalen Lagerfeuer. Herzlich willkommen bei Behind the Story. Herzlich willkommen, liebe Deria Grase.
Hallo, lieber Wolfgang. Ja, ich freue mich sehr, dass du mich eingeladen hast und auch ich wusste gar nicht, dass Beatrice so viel von mir irgendwie mitbekommen hat. Das ist schön, das freut mich auch sehr. Ja, ich bin nicht direkt in München, sondern im Münchner Umland.
Okay.
Ich liebe das Landleben.
Also ich war im Süden.
Ja, genau, im Süden. Ja, ich war eine Zeit lang mit meinem Büro in München drin, in der Stadt, aber ich bin wieder raus. Ich brauche diese Ruhe um mich herum.
Kann ich gut nachvollziehen. Ich wohne ja selbst auch auf dem Land und ja hat schon Vorteile.
Ja.
Ja, meine liebe Deria, lass uns doch einfach mal reinstarten. Ich beginne meine Befragung oder den Podcast, das Gespräch immer gerne so mit der Kindheit des Gastes, weil das Thema hier in diesem Podcast so übergreifend ist ja die Heldenreise nach Joseph Campbell und die beginnt immer mit der gewohnten Welt des Mangels. Das heißt, man lebt in seiner eigenen Welt, man wird groß und irgendwann merkt man, ich habe noch irgendwie eine Idee für was anderes. Und ich möchte aber immer gerne wissen, wo kommen die Leute her? Deswegen, wo wurdest du geboren? Wie war deine Kindheit so? Vielleicht magst du uns da ein bisschen was zu erzählen.
Ja, gerne. Also ich freue mich auch auf meine eigene Geschichte. Die erzählt man ja doch nicht so umfänglich dann so oft. Also ich bin jemand, der immer wieder wirklich neue Wege gegangen ist, also von Istanbul nach Deutschland, von der Medienwelt in die digitale Welt, von festen Strukturen rein in die Selbstständigkeit. Also das begleitet mich eigentlich mein ganzes Leben, dass ich immer wieder mich Herausforderungen des Lebens gestellt habe und stellen musste. Und das fing an schon mit 6 Jahren, als ich in der Türkei noch war. Meine Eltern waren weg. Und das war für eine 6-Jährige natürlich wirklich krasser Einschnitt. Die waren damals nach Deutschland gegangen. Ich wurde bei meinem Onkel und der Familie untergebracht und das war schon, denke ich, meine erste Krise. Mhm. Gab noch ein paar andere im Laufe des Lebens, aber mit diesen Krisen bin ich der Mensch geworden, der ich heute bin. Mhm. Das hat mich zu dem gemacht, was ich bin, wie ich mit Menschen umgehe und wie nah ich auch am Menschen bin. Also, mhm. Und das war natürlich echt ein krasser Einschnitt, ja, so dass mit 6 Jahren da alleine, also mehr oder weniger alleine, klar, hatte ich meine Familie, Verwandte um mich herum, meine 2 Brüder, aber die waren schon für ein paar Monate weg. Und dann kurz darauf gab es wieder einen Wechsel, also Verlust im Sinne von, dass ich die Heimat verloren habe, weil mein Vater, der war damals ein sehr, sehr anerkannter Schuhdesigner in Istanbul.
Wow, Schuhdesigner.
Ja, also der hat Schuhe entworfen, er hat die Modelle gemacht, er hat Schuhe hergestellt. Und das war wirklich, also er war Unternehmer. Und ihn, also das war ja so eine Zeit, wo in den 70ern, wo Deutschland viele Gastarbeiter nach Deutschland geholt hat. Mhm. Und eben damals meinen Vater in eine Schuhfabrik in Bamberg. Also hat er uns dann, er ging, glaube ich, voraus und dann hat er uns nachgeholt. Das heißt, ich bin mit ungefähr 7 Jahren, 6, 7 so ungefähr, in Deutschland angekommen. Wir haben auf dem Land gewohnt. Ich konnte kein einziges Wort Deutsch. Ich musste aber direkt in die Schule, in die Vorschule und die Kinder haben nicht mit mir gespielt. Ja, die haben mich stehen lassen. Also das war schon, glaube ich, ja, das war schon nicht ohne, ja, so heranzuwachsen. Aber anscheinend habe ich irgendeine innere Kraft gehabt, und habe mich diesem Leben angepasst. Das heißt, ich habe, wie auch immer, Deutsch gelernt. Ich glaube, heute kann ich besser Deutsch als Türkisch. Ich habe es geschafft.
Kannst du Türkisch noch gut?
Ja, ja, doch. Also wir haben zu Hause nur Türkisch gesprochen. Klar, ich meine, wenn ich in der Türkei bin, dann hören das die Menschen dort, ja, dass ich eine Alemannin bin. Almanja. Naja, ging der Start hier in Deutschland los. Mhm. Also,
ich möchte mal reingrätschen und 2, 3 Fragen dazu stellen. Also zum Ersten hast du ja sehr schnell auch jetzt reflektiert von dir aus, dass du sagst, das war so ein Bruch, eine Krise mit 6. Ich habe eine gewisse Parallelität auch zu mir entdeckt, weil mein Vater, ich beginne ja meine Vorträge häufig damit, dass ich den Leuten sage, ich zeige euch nicht, wer ich bin, was ich habe, was ich gemacht habe in der Agentur, sondern ich zeige euch meine Familie, mein Vater, meine Mutter, meine Schwester und ich. Und dann sage ich immer exakt auf den Tag genau die Zahl. Also beispielsweise heute sind es 18.811 Tage, dass mein Vater tot ist. Gibt es diese Konstellation nicht mehr. Und das war ich genau 6 Jahre alt geworden. Also, und das ist eine Parallelität. Mein Vater war, mein Papa war weg. Also was ich jetzt einfach an der Stelle fragen wollte an dich ist, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, nur zum Einordnen. Und grundsätzlich gilt natürlich für dich, liebe dir ja für alle Gäste. Ich frage nach, wenn du irgendwas nicht sagen möchtest, ist das total okay. Ja? Aber nur zur Einordnung. Du warst 6 Jahre alt und deine Eltern sind beide, dein Vater ist nach Bamberg gegangen, deine Mutter mit. Habe ich das richtig verstanden? Ja. Weil du sagtest, meine Eltern waren weg und haben euch als Kinder dann relativ schnell nachgeholt, als sie hier Fuß gefasst haben.
Genau.
Okay. Ja. Aber für dich als Kind, 6-Jährige, war das im Prinzip ein Bruch, die Eltern waren weg, du warst in einem anderen Umfeld und so weiter. Okay, das war die erste Nachfrage. Die zweite, die mich einfach aus Liebe zur Türkei interessiert, die hat eigentlich wenig mit dem Podcast zu tun, aber als Host darf ich das. In welcher Region in der Türkei muss ich dich denn ungefähr, deine Familie, ansiedeln? Weil ich bin natürlich jemand, ich war schon jetzt mehrfach in der Türkei, in Antalya, in Side, im Süden halt, zum Baden und so weiter.
Also ich bin in Istanbul geboren, aber meine Großeltern und Eltern, die kommen alle aus Konya. Mhm. Das ist so ein bisschen in der Nähe, vielleicht sagt ihr Ankara was, die Hauptstadt von der Türkei, da so. ungefähr. Ja, und die sind, die waren dort auf dem Land, also meine Großeltern waren dort, die hatten Ländereien, die hatten, ich glaube, Schafe, Schafherden. Und genau, dort kommt eine Ursprungsfamilie her. Aber die sind auch nach Istanbul. Mein Vater und meine Mutter sind nach Istanbul und ich bin in Istanbul geboren.
Hm. Ja. Ich habe das in der Türkei mitbekommen. Ich unterhalte mich ja immer und grundsätzlich gern mit Menschen. Ich bin ja ein sehr gesprächiger Mensch und ich habe mich in der Türkei auch mit vielen Menschen unterhalten, tatsächlich. Und ich habe das mitbekommen, dass auch so in der Region Antalya, Side, dass unheimlich viele Menschen vom Land, aus den Bergen, aus dem Taurusgebirge oder auch dahinter noch, dann sozusagen in die Ballungszentren fahren, um da ihr Geld zu verdienen. Aber der Ursprung ist eigentlich mehr vom Land, ne? Also diese Wanderung vom Land in die Stadt, um Geld zu verdienen, die ist heute noch komplett aktuell da. Also von 10 Leuten, jungen Männern, mit denen ich gesprochen habe, da waren, glaube ich, 8 eigentlich nicht aus der Region ursprünglich, sondern kamen von irgendwo anders.
Mm, ja, ist auch so.
Interessant,
ja.
Damals. Mhm. Ja. Gut, und die zweite Frage, die mich noch jetzt total umtreibt, und das ist jetzt wieder ein Sprung, daran musst du dich leider gewöhnen mit mir, dass wir so ein bisschen in der Zeit und auch im Thema springen, aber was mich natürlich jetzt komplett gecatcht hat, war, mein Vater war Schuhdesigner, ja. Jetzt weiß ich ja, dass die Türken, die türkischen Menschen und die Mentalität der Türken auch wirklich sehr modebewusst ist. Also wenn man da guckt, die sind immer sehr traditionell teilweise, aber auch sehr modisch immer und sehr stylisch angezogen und sehen immer gut aus. Und was muss ich mir denn jetzt da so vorstellen? Klar, wir reden ja über eine Zeit in den 70er Jahren, du hast es ja gesagt, aber es gibt ja trotzdem so den klassischen Männerslipper oder es gibt so klassisch schöne Frauenschuhe in verschiedenen Absatzhöhen und so. Was hat er genau gemacht?
Das Allerschönste, das fällt mir gerade eben ein, ist, er hat einen Schuh nach mir benannt. Da stand in dem
Nein! Schuh,
doch. Da stand
es gibt den Deria-Schuh?
Da gab es den Deria-Schuh und das war nicht damals wirklich. Das hat mich so berührt auch als Kind. Ja, da war ich schon älter.
Also, wie sah der aus? Beschreib mal.
Das war ein Slipper eher so, also so ein College-Stil.
Cool.
Ja, total.
Ja, aber das passt ja irgendwie auch zu dir,
irgendwie
oder?
Irgendwie schon.
Schick, modern, ja, aber genau. Trotzdem relativ lässig. Ja. So, ja.
Aber das Coole war auch, ich habe so eine Phase gehabt in meiner Jugend, wo ich so eher Punk, New Wave, ja, ich gehörte niemals zu den
Popper. Da kommen wir gleich noch hin, ja, aber kein Ding.
Genau,
ja.
Und ich habe meine Sachen damals in London bestellt. Also es gab irgendwie diese New Wave-Zeit, wo die Schuhe ziemlich ausgefallen, spitz vorne. Und ich habe meine Sachen in England bestellt. Dann bin ich zu meinem Vater in der Türkei, der in der Zeit auch wieder zurückgegangen ist. Und der hat dann meine Schuhe bei mir weggenommen und hat die nachmodelliert.
Ach so, ich dachte, da hätten sie dir weggenommen aus ästhetischen Gründen. Nein, er hat einfach ein Interesse
dran gehabt. Ja, genau. Ja, also das hat, vielleicht war das
hat auch sich inspirieren lassen, ja, genau, sozusagen. Ja. Cool, ja, also wunderschöne Geschichte schon. Ja.
Ich mag Schuhe.
Ja, wie viele ich auch Frauen. Übrigens, ja. Ich auch, ich mag auch Schuhe, ich habe auch viel zu viele. Ja, Frage, und die ist jetzt wieder so ein bisschen ernsterer Natur. Es geht ja bei diesem Podcast auch um Weichenstellungen im Leben. Wann hat mein Gast, meine Gästin welchen Weg genommen und was war so die Motivation, ja, damit die Menschen so ein bisschen hören? Und jetzt war es ja bei mir in meinem Fall, als ich 6 war und mein Vater gestorben ist, war es ja eine Weichenstellung, die ich nicht revidieren konnte. Also Tod ist absolut. Wenn ein Mensch weg ist, ist er weg. Das ist etwas, was du mit 6 Jahren sehr früh lernst dann und was definitiv mein Leben nachhaltig über die gesamte Zeit geprägt hat. Jetzt war es ja bei dir so, und das finde ich total spannend, dass du gesagt hast, ich habe das schon als Krise empfunden, irgendwie auch in dem jungen Alter. Meine Eltern waren plötzlich weg, also hast du wahrscheinlich geweint und warst unglücklich und so weiter. Warst ja trotzdem ein Stück weit abgefangen in der Familie, aber du hast es als Krise empfunden, bist dann zurück, also nachgeholt worden nach Deutschland, und da war es auch wieder schwierig, weil natürlich die anderen dich gemobbt haben und du konntest kein Deutsch und so weiter. Ja. Glaubst du, dass dieser Gesamtkontext dich fürs Leben in irgendeiner Form geprägt hat und wenn ja, in welcher?
Also dieses Thema Zugehörigkeit, das war, glaube ich, das hat mich durch mein Leben getragen. Ich wollte immer dazugehören. Mhm. Also es war so eine tiefe Sehnsucht in mir, ich möchte dazugehören. Mhm. Und Das ist schon, glaube ich, also es gibt viele türkische Einwanderer oder türkische Gastarbeiter, die damals gekommen sind und wo bis heute sogar die Kinder noch nicht ganz super gut Deutsch können. Ja? Und ich weiß nicht, ob ich es bewusst gemacht habe, aber ich habe mich entschieden, ich gehöre zu Deutschland, ich gehöre zu den Deutschen dazu. Also ich war nicht so sehr in dieser türkischen Community, sondern mich hat es mehr in diese deutsche Community gezogen. Und das war, glaube ich, schon entscheidend, ja, also dass ich da dann in meine Selbstbestimmung gegangen bin, in meinen eigenen Weg gegangen bin. Ja, so eine Richtung, das hat schon eine Weiche gestellt, also diese Zugehörigkeitsthema, ja.
Also ich finde das total wichtig rauszuarbeiten, und in dem Kontext, ich würde jetzt eigentlich heute nicht viel über Migration sprechen wollen, wir haben ja gerade heute, wo wir aufnehmen, die Wahlen hinter uns, und mit einem Ergebnispunkt, mehr will ich jetzt dazu gar nicht sagen, weil politisch ist dieser Podcast nicht, wobei jeder sagen darf, was er will, ganz klar.
Alles ist also politisch, egal was wir tun,
ja, sagen. Aber ich möchte einfach, mir ist mehr der Mensch wichtig an der Stelle, aber ich finde es trotzdem schön, finde es total wichtig und schön, dass jemand wie du an der Stelle mal artikuliert, ich habe mich da entschieden, ich wollte dann zu der deutschen Community gehören, wobei ich auch finde grundsätzlich, dass es gar kein Entweder-Oder sein muss. Ich hab persönlich überhaupt nichts dagegen und fand eine der völlig unsinnigen Debatten, auch diese über die zweite Staatsbürgerschaft, ja. Ich persönlich habe gar nichts dagegen, wenn ein Mensch sich als Türke fühlt und als Deutscher. Warum denn nicht, bitte? Ja,
ja, also, ja, klar.
Ich kann doch auch, keine Ahnung, Bayern München Fan sein und nett oder so. Okay, jetzt habe ich mich in den
Fettnäpfchen
gesetzt. Ja, nein, egal. Aber ihr wisst, was ich meine. Ja. Ich finde entweder oder an der Stelle total bescheuert. Und ich finde es voll schön von dir, dass du gesagt hast, ich habe mich vielleicht dadurch, dass ich früh schon in diese Entscheidungsebene kam, viele Kinder kommen ja mit 6, 8, 10, 12 gar nicht da rein. Die wohnen im behüteten Zuhause, die haben keinen Bruch. Die müssen solche Erlebnisse gar nicht verarbeiten. Aber das finde ich total schön.
Ja.
Liebe Derja, an der Stelle, und ich kenne das Gefühl, so sein eigenes Leben nochmal zu hinterfragen. Ich war nämlich vor kurzem, letzte Woche, bei dem lieben Matthias M. Fuchs. Grüße gehen raus, falls er zuhört, denn ich weiß, er hört fast immer zu. Der hat einen Podcast Fuchs Teufelswild, und er hat das gespiegelt und hat mich befragt. Und das war sehr emotional teilweise auch, wenn du über dein Leben erzählst. Aber es gibt einem auch viel. Deswegen hoffe ich das bei dir auch so. Liebe Derja, ich habe, damit die Menschen dich noch besser kennenlernen, ich kenne dich ja schon ein Stück weit, ja so gut jetzt auch nicht, aber schon ganz gut, aber ich habe da am Anfang immer ganz gerne eine Schnellfragerunde. Und ich habe auch, ich weiß nicht, ob du die letzte Version gehört hast, die letzte Episode, ich habe auch heute wieder zwei kleine Fragen, aber nichts Schlimmes, die du nicht im Briefing stehen hattest. Die kommen noch so als Topic oben drauf. Ich würde gerne mit dir die Schnellfragerunde machen, einfach um so ein bisschen zu erfahren, wer sitzt denn da in München, im Umfeld von München am Mikrofon. Ist das okay?
Ja.
Okay, dann starten wir. Hast du ein Lieblingsbuch und wenn ja, welches?
Der Mond über Manhattan von Paul Auster. Das ist eine Geschichte, die erzählt, wie man sich verlieren muss, um sich wiederzufinden.
Oh, das klingt romantisch.
Das klingt philosophisch vor allem. Also das ist eine sehr, sehr schöne Geschichte. Also Siddhartha würde ich auch sagen, ja, das ist eine absolute Favorite-Geschichte, wo ich auch mich in manchen Dingen wiedererkenne. Finde ich auch wunderschön.
Okay, das, man muss sich verlieren, um sich selbst wiederzufinden oder generell sich wiederzufinden. Passt ja auch ein bisschen zu dem, was wir gerade besprochen haben über deine Kindheit.
Ja.
Ne? Du hast deine Familie erstmal verloren, dann hast du sie wiedergefunden und so weiter. Okay. Zweite Frage aus der Schnellfragerunde. Welcher Ort inspiriert dich am meisten?
Das Meer. Da komm ich zur Klarheit und fühle mich geerdet.
Bist du häufig am Meer?
Ja, ich habe in Istanbul eine Wohnung am Meer.
Oh, ja. Luxus.
Und das ist total schön, ja.
Das glaube ich. Klasse. Okay, besonders gespannt bin ich jetzt auf die Frage Nummer 3, weil dieser sozusagen dieser multikulturelle Einfluss. Und weil ich ja auch weiß, wie Türken Essen zelebrieren, ist die nächste Frage besonders spannend. Was ist dein Lieblingsessen?
Also Auberginen in allen Varianten, ob türkisch, italienisch oder orientalisch. Ich liebe Auberginen.
Okay, du liebst Auberginen.
Ja.
Cool.
Ja, ich liebe die türkische Küche an sich. Also das ist wirklich so vielfältig, so abwechslungsreich. Es ist mega, mega lecker. Ja.
Jetzt muss ich dich noch mal was auf Topic fragen. Auch liebe, ihr Lieben draußen, wenn es euch nervt jetzt, sorry, dann müsst ihr jetzt durch. Ich war ja schon mehrfach in der Türkei und weißt du, was ich immer mitnehme und was ich liebe und was ich noch nirgendwo sonst gesehen habe? Und ich wollte schon immer mal jemanden fragen, der nativ sozusagen seine Wurzeln in der Türkei hat, ob das irgendwie ein Fake-Produkt ist oder ob das wirklich gut ist. Ich liebe Sultan-Tee. Kennst du den?
Sultan-Tee?
Ja.
Kenn ich
das ist
nicht.
So ein Tee, den darfst du die ersten 30 Sekunden nur riechen, nicht trinken. Der ist so ätherisch, der ist so stark. Und wenn ich nur einen Anflug von Grippe oder irgendwas habe, dann trinke ich den. Habe aber mittlerweile gelernt, es gibt gelben.
Ich weiß, was du meinst jetzt. Ich kenne bloß den deutschen Begriff nicht. Ja, das ist absolut das habe ich als Kind auch immer bekommen, wenn ich krank war.
Krasses Zeug ist das, ne? Ich liebe das wirklich. Mhm. Also, und das schmeckt auch so
total
gut.
Lecker.
So Pflanzen, Pflanzen drin rumgetrocknet.
Wie heißt denn so, dieses, wie heißt das denn auf Deutsch?
An die Türken, an die Touristen wird das verkauft als Sultan-Tee.
Ja, gut. Alles Marketing.
Bin ja selber einer und kaufst dann immer. Ja, genau. Ja, aber da steht dann auch immer gut gegen Kopfweh, Grippe, was nicht alles. Ja. Ne? Und ich liebe diesen Tee. Okay, gut. Ich behalte aber die Auberginen im Kopf. Im Laufe eines Lebens, insbesondere wenn man viel rumkommt, so, ja, trifft man ja viele Menschen und du kommst ja auch jetzt heute auf Konferenzen und generell so auch, glaube ich, viel rum. Und da bekommt man Ratschläge. Als junger Mensch, als älterer Mensch, eigentlich bekommt man sein ganzes Leben lang Ratschläge. Gibt es irgendeinen Ratschlag, von dem du sagst, den habe ich immer bei mir und den beherzige ich? Das ist so mein Wegbegleiter, den finde ich gut.
Ja, hör auf deinen Bauch. Dein Bauch weiß meistens mehr als dein Kopf.
Okay, und machst du das?
Ja, inzwischen. Ich weiß nicht, das kennt wahrscheinlich jeder von euch so. Es gibt doch manchmal Momente, wo du ein Gefühl hast für etwas, ja, du stehst vor einer Entscheidung oder du musst irgendwie, weißt du, einen Weg gehen. Und da hast du so ein Bauchgefühl, ja, das ist etwas, was so plötzlich da ist und trotzdem entscheidest du dich dagegen. Oder gehst es noch mal kognitiv durch und gehst noch mal, machst hier Pro-Kontra-Liste und. Und ich habe schon mehrere Stationen in meinem Leben gehabt, wo ich im Nachhinein denke, Mensch, hättest du da mal auf dein Bauchgefühl gehört.
Ja, cool.
Ja,
finde ich einen Mega-Tipp und unterschreibe ich zu 100%. Und vor vielen Jahren, also bestimmt schon 15 Jahren, war ein Kunde bei uns und das wurde später dann ein Freund, der Joachim Lontke. Grüße gehen raus, wenn er das hört. Wir haben jetzt lange schon keinen Kontakt mehr gehabt. Aber der hat mir damals was erzählt und zwar hat er gesagt, wenn du es dir als Unternehmer leisten kannst, dann mach das, was du auch als Mensch machen solltest, wende die 7-Sekunden-Regel an. Und die 7-Sekunden-Regel bei ihm bedeutet, und die 7 Sekunden stehen so ein bisschen als Metapher für einen sehr kurzen Zeitraum. Das können vielleicht auch 20 Sekunden sein unter Umständen oder auch nur eine. Aber in sehr, sehr kurzer Zeit behauptet er, und er ist Coach, ja, behauptet er, weißt du im Leben immer, ob es gut wird oder nicht. Also wenn du zum Date gehst und du triffst einen Mensch, dann weißt du nach 20 Sekunden.
Sofort, ja.
Ob das was wird oder nicht. So. Wenn du ein Business-Deal, wenn ein Kunde kommt.
Ja, kann ich bestätigen.
Dann weißt du es eigentlich. Ja. Und dann hat er zu mir damals gesagt, und da waren wir noch relativ klein, so 3-4 Leute in der Agentur, und dann hat er gesagt, wenn dann ein vermeintlich wirtschaftlich interessanter Deal da sitzt, aber du merkst in dir selbst drin, das wird nichts, ich komme mit dem Menschen nicht klar, dann lass es entweder. Und wenn du es dir nicht leisten kannst, es zu lassen, dann mach es so teuer, dass wenn es weh tut, du das Schmerzensgeld schon mit drin hast.
Genau,
und ob
so das
glaubst
mach
du oder
auch.
Nicht. Ja, und ihr Lieben da draußen, genau so haben wir es später dann gemacht und tatsächlich auch 2-3 Deals so abgeschlossen. Entschuldigung, und auch tatsächlich mehr verlangt als ursprünglich geplant, nicht wahnsinnig viel, aber schon ein bisschen mehr. Und es war dann am Ende auch so, dass man nach einem Jahr oder zwei gesagt hat, boah, der Kunde ist weg, aber wenigstens hat sich's rentiert. Ne? Also ja,
kenn ich
gut. Ja, cool. 7-Sekunden-Regel oder hör auf deinen Bauch. Finde ich einen sehr, sehr schönen Ratschlag. Wir sind 2025, wir sind in Deutschland und trotzdem ist die nächste Frage, hat was mit Digitalisierung zu tun? Ja? Man sollte es nicht meinen. Welche App benutzt du am häufigsten?
Nicht WhatsApp.
Ah, okay, du hörst zu, ich merke das, weil alle WhatsApp sagen.
Genau. Nein, ich mag WhatsApp gar nicht so gern. Also ich bin eher jemand, der lieber zum Hörer greift und fragt, hey, wie geht's dir? Ja. Statt zu schreiben, wie geht's dir?
Also die Telefon-App oder
eine Nein, andere? LinkedIn. Also LinkedIn ist schon so, was immer irgendwie im Hintergrund läuft. Und ich auch dadurch auch, ich meine, ich bin ja jetzt auch schon in einem gewissen Alter und habe ein lange langes Berufsleben hinter mir. Und da kommen auch Menschen, die man schon lange nicht mehr gesehen, getroffen oder gesprochen hat. Und plötzlich hast du da wieder durch LinkedIn die Verbindung, finde ich cool. Ja,
hatte ich jetzt gerade auch, kann ich bestätigen, ein Kollege, mit dem ich, ein Mensch, mit dem ich als Kind gespielt habe, früher, die sind dann weggezogen. Ach. Und in auf irgendeiner 18. Beziehungsebene hat der mich gefunden, mich angeschrieben. Ja?
Ja.
Und wir haben uns wirklich, ich habe gerade mit meinen Eltern gestern drüber geredet, ich glaube, über 50 Jahre habe ich den nicht gesehen.
Wow.
Und tatsächlich habe ich das Profilbild gesehen und ich wusste sofort, der ist das. Natürlich jetzt ein älterer Mann in meinem Alter, ja, aber tatsächlich
habe ich ihn sofort wiedererkannt.
Ja, der war gut, okay. Die 5 Euro beweise ich dir dann im Anschluss, ja. Ich steuere sehr hart auf die 60 zu, wenn ich morgen wieder wach werden sollte. Du weißt es ja, ich habe es dir verraten, kann ich euch aber draußen auch sagen, ich habe morgen eine Operation anstehen und habe aber gesagt, den Podcast mit dir möchte ich auf jeden Fall vorher noch machen. Und nee, also ja, das war echt eine coole Erfahrung. Auch so diese Gesichtserkennung in unseren Synapsen ist ja irre. Ne? Du siehst einen Mensch 50 Jahre nicht, dann siehst du den 50 Jahre älter und trotzdem erkennst du an Augenbrauen, Nase, Mund, Gesamtkonstruktion des Gesichts. Das ist er. Das muss er sein.
Ja,
ne?
Ja,
ja. Schauen wir nochmal auf Deria, die Frau mit dem eigenen Schuh. Das vergesse ich nie wieder. Das war die Hammer-Story. Ja, da muss ich irgendwas Social Media draus machen. Wenn du, ich weiß gar nicht, so gut kennen wir uns wie gesagt nicht. Ich weiß nicht, ob du Sportambitionen in irgendeine Richtung hast, ob du irgendeinen Sport gemacht hast oder machst. Ich weiß, dass du mal eine relativ harte Verletzung hattest, aber das war ja, glaube ich, das war ja in einem anderen Kontext sozusagen. Bei Olympia ist die nächste Frage, würde ich dich am ehesten sehen, in welcher Sportart?
Also wenn es Multitasking als Disziplin gäbe, dann wäre ich da bestimmt ganz gut drin.
Ja, aber das gibt's ja nicht, also musst du schon eine echte aussuchen.
Ach komm.
Übrigens sage ich an der Stelle immer gerne Winter- oder Sommerspiele, es gibt ja beides. Ne?
Also ich habe früher mal Basketball gespielt. Mhm. Ja,
Basketball. Wie groß bist du? So groß bist du nicht, oder?
Hallo? Hallo?
Der Blick eben sagte ja, hallo.
Hallo, ich bin groß. Ich war mal 1,72.
Ah, okay.
Und jetzt bin ich 71 oder 1,70, weil man schrumpft ja so ein bisschen.
Ich kenne das.
Ja,
aber Basketball, da habe ich bei der letzten Olympiade dieses mit diesen 3x3, das fand ich ja richtig spannend. Oh. Wo die Damen ja dann auch Olympiasieger geworden sind. Also mega Sport.
Gibt es bei Rugby ja auch, die 7er. Also wo 7-7,
genau.
Ja, super.
Schneller, härter,
ja, genau.
Und so, ne, sind diese Spieler. Ja, cool. Ja. Gut, also Basketball. Was machst du als erstes, wenn du morgens aufwachst? Bist du ein Stehaufmännchen oder bist du eine Spätstarterin?
Ich stehe früh auf, sehr früh. Also
definier mal sehr früh.
6. Also ich brauche erstmal Kaffee, definitiv Kaffee. Dann Stille um mich und dann kann der Tag starten. Also
okay. Also du gleitest schon so ein bisschen mit Ritualen, erstmal einen heißen Kaffee, dann mal ein paar Minuten.
Also wenn ich schlafe, meditiere ich auch gern morgens mal ein paar Minuten oder mache irgendeine Achtsamkeitsübung oder sowas. Also erstmal ankommen, in sich hineinhorchen, bevor das von außen alles so, ja, Projekte etc. alles auf dich einstürmt. Schön innehalten.
Okay, gut. Also das ist so ein smoother Start in den Tag.
Ja.
Jetzt habe ich hier in diesem Podcast eine Superkraft. Davon gehen wir zweimal aus. Und zwar ist meine Superkraft, dass ich dir ermöglichen kann, mit jeder beliebigen Person der Weltgeschichte, egal ob sie schon 5000 Jahre tot ist oder noch lebt, jede Persönlichkeit könntest du theoretisch einen Tag treffen. Egal wer es ist. Gibt es irgendjemand, wo du sagst, den oder die würde ich wahnsinnig gerne mal kennenlernen?
Mustafa Kemal Atatürk.
Ah, der Gründer der Türkei.
Ja, der Visionär, der das auch noch umgesetzt hat.
Der das gemacht
und
hat.
Und der vor allem den Menschen wirklich dazu gebracht hat, anders zu denken. Also das war Change Management.
Ohne dass man wusste, dass es so heißt.
Ja, genau.
Also, ich weiß, von ihm steht eine Statue in Siede im Hafen, aber ich habe tatsächlich mich mit dem Menschen nie beschäftigt. Aber klingt interessant, ja.
Ja, revolutionär. Also er hat Türkei reformiert. Sicher gab es da auch Seiten, die nicht so cool waren. Ja, ich meine, die arabische Schrift, die Schrift, alles war von heute auf morgen weg. Also es war schon auch, denke ich, echt für das Volk ein richtiger Kulturschock. Ja, so plötzlich schreibst du nicht mehr in der arabischen Schrift. Also du liest nicht mehr. Das ist schon eine krasse Veränderung gewesen.
Das stimmt, ja.
Also,
ja,
das stimmt. Aber es war wichtig. Also es war wichtig und ich kann mich an, du merkst, ich bin begeistert.
Ja, gerne.
Ja, weil wenn ich an meine Eltern denke und an meine Familie, die so modern waren, ja, mein Cousin war Architekt, meine Cousine hat Mathematik studiert, meine Eltern waren modern, die haben kein Kopftuch getragen. Das war alles Atatürk zu verdanken. Diese ganze Entwicklung, also das fand ich schon sehr, sehr imponierend. Den würde ich gerne mal einen Tag treffen. Außerdem hat er meinen Großvater gefragt, ob er Bürgermeister werden will.
So, ja. Auch das noch.
Ja, genau. Ja, wirklich, der war Tee trinken bei ihm. Die kannten sich.
Okay, cool. Ja. Ja, das kann ich verstehen, dass du den mal kennenlernen wollen würdest. So, und dann habe ich die nächste Frage. Was war das letzte Geschenk, das du dir selbst gemacht hast?
Ein Thermomix.
Oh, ohne Werbung zu machen, es gibt noch viele andere gute Küchengeräte.
Nein, das weiß ich nicht. Also eine Freundin von mir hat mir den empfohlen und ich dachte so, ey, ich habe jetzt mein Leben lang irgendwie gekocht, das Beste gekocht für meine Kinder. Also ich liebe Kochen, aber ich habe keine Zeit. Ja, ich muss irgendwie Zeit sparen. Und Thermomix hilft mir, Zeit zu sparen. Also was soll's.
Cool, ja. Ja, wunderbar. Also, jetzt haben wir Atatürk, jetzt haben wir die Auberginen, jetzt haben wir den Mond über Marrakesch. Das war schon mal ziemlich
Mond über Manhattan.
Dich, Manhattan, meine ich. Ja, Marrakesch war noch aus der Frage vom Ud-Sultan-Tee, steht das noch hier. Ja, es geht hier quer durch alle Instanzen bei mir. Ne? Jetzt habe ich noch die eine Frage, eigentlich eine zweigeteilte Frage, die ich immer sehr spannend finde, die nicht in deinem Briefing stand. Achtung, Warning. Ich hätte gerne, dass du zwei Worte sagst und es geht darum, spontan zu sein. Also nicht lange überlegen. Zwei Worte, die dich gut beschreiben oder sehr gut zu dir passen.
Oh, nicht lange überlegen. Also kreativ.
Richtig.
Kreativ und progressiv, fortschrittlich.
Fortschrittlich. Mhm. Also ein bisschen der Papa in den Eigenschaften. Ja, und dann hätte ich als Pendant gerne zwei Begriffe, wo du sagst, das bin ich nicht, das passt nicht zu mir, passt überhaupt nicht zu mir.
Oberflächlich?
Mhm.
Mir liegt kleinkariert auf der Zunge, aber so.
Ja, dann sag's einfach raus.
Ja, ich bin eher visionär als jetzt so klein detailverliebt.
Mhm. Ja, okay, du siehst mehr so das große Ganze und gehst nach vorne.
Ja.
Also das passt schon zu Atatürk. Ich weiß schon, warum der bei euch mal zum Kaffee trinken. Ja. Und dein Opa so Tee, drauf war wie du?
Nicht Kaffee, also, Tee.
Tee, sorry, ja, genau. Okay, ja, danke. Ja, jetzt sind wir schon mal so ein bisschen in dein Leben eingetaucht. Jetzt würde ich gerne in deinem Leben tatsächlich auch ein bisschen weitergehen. Also du bist ja dann in Deutschland angekommen, als Kind von Migranten damals in den 70ern. Hast dann die Schule, aber du hast ja offensichtlich dann in dir selbst den Wunsch gespürt, ich möchte dazugehören oder ich lerne Deutsch, denn du sprichst ja absolut akzentfrei und perfekt Deutsch. Also das merkt man ja nicht, dass du türkische Wurzeln hast. Und generell, wie ging es denn dann mit der Schule so weiter? Und ich verbinde das nochmal mit der Frage, die mich wirklich, wirklich interessiert. Und das hat natürlich auch einen aktuellen Aspekt. Und meine Tochter ist zum Beispiel die ist gerade fertig mit dem Staatsexamen Gymnasiallehrerin, aber die macht Oberstufe. Und da ist natürlich mit der Sprachbarriere nicht mehr so. Aber ich stelle mir tatsächlich vor, wie ist das jetzt mal aus der Perspektive eines 7-jährigen Mädchens, das in Deutschland in die Schule geht und die Sprache ja nicht kann. Und ich frage mich halt umgekehrt auch, wie ist es für die Mitschüler und für die Lehrer, wenn dann jetzt heutzutage manchmal 4, 5, 6 Kinder in so einer Klasse sitzen, die eigentlich die Sprache nicht können. Wie macht man das? Wie geht das und wie hast du das damals wahrgenommen?
Also schulische Laufbahn war bei mir eine Katastrophe eher. Also weil, schau mal, ich konnte kein Deutsch und ich hatte keine Unterstützung zu Hause. Es gab niemanden, der sich darum gekümmert hat, der sich mit mir hingesetzt hat oder Hausaufgaben gemacht hat oder irgendwas. Also das war schon echt ein schwieriger Weg. Also
warst du schon wieder in der Familie sozusagen, aber trotzdem allein?
Ja, ich war allein damit und das war schon bitter. Also insofern habe ich jetzt auch nicht so eine Glanzleistung hingelegt. Also ich habe es trotzdem zu einem Wirtschaftsschulabschluss geschafft. Und ich war aber eher so auch jemand, der kreativ sein wollte, der mit Menschen zu tun haben wollte. Und ich habe das Thema Schule auch dann relativ schnell hinter mir gelassen.
Ja. Mir ging es auch mehr so gar nicht um die Noten oder so, sondern mir ging es mehr so um, wie managt man das, wenn man in so einer Gemeinschaft ist und versteht das meiste nicht. Das ist ja furchtbar. Also ich meine, oder lernt man dann sehr, sehr schnell. Was ich halt häufig höre, ist, dass junge Menschen, Kinder, die dann in so eine Klasse kommen, sehr schnell lernen, so die Grundkommunikation zu machen. Ja.
Du, ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Das ist so verrückt. Ja, ich weiß es nicht mehr, wie sich das angefühlt hat. Ich weiß nur, dass ich, also vielleicht wirklich nur so Blitzbilder im Kopf, wo es schon schwer war, ja, dass ich mich nicht verstanden gefühlt habe oder dass Kinder mich ausgegrenzt haben. Aber es gab schon Lehrerinnen, die waren sehr engagiert. Also die haben mich schon so ein bisschen an die Hand genommen. Und das war schon da. Also es war, ich war ja auch in Klassen drin, wo es wirklich nur mit mir vielleicht noch einen anderen ausländischen Schüler gab. So, das war alles in Bamberg. Also es war nicht in Kreuzberg in Berlin, sondern es war in Bamberg oder in einer kleinen Schule. Also das ist sicherlich nochmal ein Unterschied, ob du als Lehrerin irgendwie im Brennpunkt arbeitest oder irgendwie auf dem Land, ja, wo du dich dann auch diesen Kindern widmen kannst. Aber unglaublich wichtig, ja, dass es diese Personen gab, die mich gesehen haben und die
mich. Das finde ich halt so wichtig, diese Message auch aus deiner Perspektive, wie auf heute, dass das einfach, da sieht man mal, welcher Druck da auch auf den Lehrern liegt, die wirklich, glaube ich, das oft machen wollen, aber von der Zeit her gar nicht schaffen dann, die Kinder wirklich vernünftig zu integrieren. Finde ich aber total super.
Also Migration war schon immer ein Thema und es gab es einfach nicht damals, ja. Das hat die Politik nie richtig geschafft. Schon nicht in den 60ern, 70ern nicht. Und also warum das jetzt heute noch mal so aufploppt, keine Ahnung. Aber so wie ich mich erinnern kann, waren die Türken immer so mehr oder weniger unter sich. Und es gab weniger Berührungspunkte. Das hat sich schon sicherlich positiv entwickelt, also geöffnet. Aber da hätte man mit Sicherheit viel mehr machen können. Also sich einfach nur Leute ins Land zu holen und sagen, so, ihr seid hier die Arbeitstiere und alles andere geht uns nichts an. Das funktioniert nicht. Das funktioniert einfach nicht.
Funktioniert nicht, wenn ich eine gute Integrationspolitik machen will oder Menschen einfach integrieren möchte.
Es geht um Menschen.
Gut, wir haben die Schule irgendwie hinter uns gelassen mit Ach und Krach so. Und bei uns in der Heldenreise kommt dann der Ruf zum Abenteuer, nennt man das. Das passiert meistens so bei den Menschen, die ich einlade, so im Teenageralter. Ja, also irgendwann hat man so in sich drin das Gefühl, also manche haben es auch nicht, aber viele haben es, das könnte mich interessieren, das macht mich glücklich, in die Richtung will ich gehen. Wie war das bei dir?
Also ich war so fast schon 18 und ich hatte davor wirklich viel so entworfen, meine eigenen Kleider genäht. Also es war so dieses, ich liebte Musik, ja, Tag und Nacht habe ich Musik gehört. Also es war alles so dieses Musische, dieses Kreative war wirklich ein Teil meines Lebens und ich wollte Modedesignerin werden und bin dann, jetzt kommt, habe dann das Elternhaus verlassen und bin nach München gezogen.
Okay.
Also ganz allein. Ja, ja. Ganz alleine. Und wollte dort eben Maskenbildnerin oder Modedesignerin werden. Und ja, also dieser Wunsch, etwas zu erschaffen, ja, so etwas mit den Händen zu erschaffen. Ich wollte irgendwie nie so richtig im Büro landen. Ja. Ich hatte zwar Wirtschaftsschulabschluss, BWL, Rechnungswesen, Volkswirtschaft und all das. Ja, so klar, super, toll, aber brauche ich nicht. wollte eben in München dann so meine kreative Seite ausleben. Das ist dann anders, die Wege sind dann manchmal anders als gedacht und ich landete dann am Ende in einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und habe dort Media-Agentur, die Mediaanzeigen betreut und danach war ich beim Bayerischen Rundfunk, also beim Bayerischen Fernsehen, so. Das war's
dann. Also mehrere Abzweige genommen, sozusagen. Ja. Aber es ist ja schon ein krasser Weg, ne? Von kreativ mit Stoffen arbeiten, mit Farben arbeiten, Designs erstellen zu einer Wirtschaftsprüfungsagentur. Aber das waren wahrscheinlich dann auch wirtschaftliche Drücke oder wie kam es dazu? Oder wie kommt man dann in so eine Position?
Das war, glaube ich, ein Zufall. Also eine Empfehlung, die haben jemanden gesucht. Ich weiß gar nicht, ist es so lange her, Wolfgang? Also ich habe dann dort angefangen. Und die fanden mich toll und die haben das geliebt, wie ich mit den Kunden umgegangen bin. Also ich war so, ich hatte einfach nie irgendwie Berührungsängste. Also wer mich kennt, weiß das. Ich gehe auf Leute zu. Ja, ich kann, ob das jetzt der Geschäftsführer ist, der Marketingleiter, egal. Ich war jung, unbedarft und habe dort meinen Job gemacht und das fanden die alle gut, ja. So, und
Die Frage, die ich mir da stelle jetzt, ich hatte eben schon mal eine Frage auf der Zunge, ich habe sie aber runtergeschluckt, weil ich dachte, es ist irgendwie zu plausibel. Also zu sagen, ich ziehe mit 18 alleine aus nach München als türkisches Mädchen in der türkischen Familie, das ist jetzt nicht vorurteilsbeladen, aber man weiß ja, wie Familien sozusagen, wie der Status so ist in dieser Kultur, war vermutlich schon schwierig, weiß ich jetzt nicht. Also würde ich jetzt einfach mal so eingrenzen. Meine Idee, die ich vorhin hatte, zu fragen war, was sagt denn dein Papa dazu, dass du Modedesignerin werden willst, wenn er Schuhdesigner war, ja? Also ich glaube, da wäre er ja wahrscheinlich stolz gewesen. Die Frage, die ich mir jetzt gerade stelle an dem Punkt. Was hat er denn gesagt, als du ausgezogen bist und gesagt hast, ich möchte Modedesignerin werden und dann wiedergekommen bist und gesagt hast, ich mache jetzt Media Management in der Consulting-Agentur?
wir haben einen Teil vorhin nicht besprochen. Also meine Eltern waren getrennt. Meine Mutter war...
Ah, okay.
Mein Vater ging zurück und meine Mutter war alleine mit 3 Kindern und da war ich, glaube ich, 10 oder so. Und die hat echt, ohne die Sprache gut zu können und so weiter, uns großgezogen. Also auch mega starke Frau. Meine Eltern sind beide tot, ja, also die leben nicht mehr.
Aber du warst ja vermutlich noch im Dialog mit ihm, oder? Mal telefoniert oder besucht oder so?
Ja, selten oder? Tatsächlich. Also damals gab es irgendwie dieses, in der Türkei gab es kaum Telefone. Ja, also das musste man sich schon irgendwie auch leisten können. Und wenn du ein Telefon beantragt hast, dann hat das Monate gedauert, bis du mal irgendwie einen Anschluss bekommen hast. Also wir sind allerdings jedes Jahr in die Türkei gefahren. Also ich habe meine kompletten Sommerferien und so in der Türkei verbracht und da habe ich ihn auch, da habe ich ihn auch gesehen. Aber es gab kein besonderes Interesse an dem, was ich tue oder nicht tue. Das Einzige, was er mir immer gesagt hat, ist, komm doch bitte zurück.
Okay.
Das habe ich nicht getan.
Also er wollte gerne, dass du in die Türkei kommst. Ja. Ja. Aber das impliziert ja auch, diese Geschichte, die du mit uns teilst, impliziert ja auf der einen Seite sehr viele Momente, in denen du sicherlich alleine Entscheidungen treffen musstest.
Ja.
Ja, wo du auch keine Stütze dann hattest durch die Familie in dem Sinn. Auf der anderen Seite natürlich auch viele Momente, in denen du Entscheidungen alleine treffen durftest. Also ist ja auch ein Punkt, ne, dass du auch keine Reglementierung dann hattest und deinen Weg gehen konntest. Und letzten Endes hat er dich ja dahin geführt, wo du heute bist.
Absolut.
Also insofern, das ist ja genau das Ziel dieses Podcasts, dass wir mal schauen, wie unterschiedlich Wege sein können. Ja, irgendwelche Leute machen, keine Ahnung, Abitur oder Realschule und dann merken sie, sie sind IT-affin und dann gehen sie in die IT-Branche und plötzlich merken sie, Marketing macht mir auch Spaß und zack, plötzlich machen sie SEO und irgendwann haben sie eine Agentur. Also es gibt ja ganz, ganz viele Wege, da hinzukommen, wo wir sind. Und deiner ist ja auch sehr, sehr spannend, wie ich gerade merke. Also dann, jetzt bist du in der Consulting-Agentur, hast Mediengeschichten gemacht und dann hast du so nebenbei erwähnt und dann war ich beim Bayerischen Rundfunk.
Ach so, ja.
Wie passiert das denn?
Also das war jetzt, weiß ich nicht, so ein Zeitraum von 2-3 Jahren vielleicht, wo ich dieses mit der Medien...
Wie alt warst du da, wenn ich noch dazwischen
fragen darf? Oh Gott, 20?
Ungefähr. Also 20, Anfang 20.
Ja, irgendwie Anfang 20, Ja, dann dann kam eben, ich muss ja nicht so sehr ins Detail gehen, weil sonst sind wir in 2 Stunden noch nicht fertig, weil ich habe wirklich eine lange Lebensgeschichte und viele, viele Stationen. Irgendwie bin ich dann beim Bayerischen Rundfunk gelandet, also beim Bayerischen Fernsehen in Freimann in der Redaktion Jugend und Familie. Das waren die Redakteure, die damals live aus dem Alabama gemacht haben, live aus dem Schlachthof. Und da war ich als Aushilfe und also ich hatte so eine Überbrückungsphase, sage ich mal, wo ich nicht wusste, was ich jetzt als nächstes machen werde. Und dann habe ich das ausprobiert, mit da war ich da Aushilfe und auch da, ich meine, ich kann einfach nicht Dinge tun, ohne mich zu engagieren. Ja, also ich muss, also wenn man mir was gibt, so mache ich halt das Beste raus, ja, und es kommt aus so einer, weiß nicht, ich bin einfach so begeisterungsfähig und ich will Menschen helfen und da gab's eine Redakteurin, die, das war so Weihnachten rum, sie musste irgendwas abliefern und wusste, kannte sich nicht aus und ich habe da einfach die Ärmel hochgeklempelt und habe gesagt, komm, das finden wir jetzt schon und habe da irgendwelche alten Ordner durchgesucht und so und dann habe ich ihr geholfen und die war dann natürlich total angetan von meinem Engagement und so bin ich halt in eine Festanstellung, ich meine, das war echt sau schwer, beim Öffentlich-Rechtlichen eine Festanstellung zu bekommen, habe ich eine Festanstellung angeboten bekommen und bin da als Redaktionssekretärin gelandet und habe halt Sendungen betreut, ja, also hier alles mögliche, Sprecher buchen, Sendungen anmelden und so weiter, was man halt alles so macht. Und ich war die Erste, die einen Computer bekommen hat. Es gab ja damals keine Computer. Und ich war die Erste, die dann plötzlich einen Computer auf dem Tisch stehen hatte. Und das war für mich auch kein Ding. Ja. Ich habe mich da eingearbeitet. Und so kam eins zum anderen und plötzlich war ich in der ARD Familiensendeplanung drin. Also ich habe mit meinem Vorgesetzten damals, mit meinem Chef, die ARD Sendeplanung gemacht. Also so zusammengestellt und war plötzlich da in dem, mit ihm unterwegs bei den anderen Öffentlich-Rechtlichen plötzlich ganz woanders, ja. Also rausgewachsen aus der Sekretärin zu einer tatsächlich Planerin und Assistentin Und das waren 6 Jahre. Aber weißt du, Wolfgang, das Schönste, Allerschönste war, diese Menschen in dieser Redaktion, mein Chef, die haben etwas in mir gesehen und die haben mein Talent gefördert. Und das war Zugehörigkeit. Das war das erste Mal ein Gefühl für mich, da gehöre ich hin. Da bin ich, da wäre ich wertgeschätzt, ja, da werde ich, da sieht man mich. Also das waren wirklich richtig tolle Leute und Grüße gehen raus an Ernst Geier, der damals diese Abteilung geleitet hat, dass ich da so gefördert wurde. Ja, ich meine, das war schon wirklich.
In der Heldenreise hat man ja einen Helden. Du bist heute der Held deiner eigenen Geschichte. Und man hat Mentoren. Würdest du sagen, Ernst Geier war ein Mentor? Der hat dich an die Hand genommen und gefördert?
Absolut. Ja. Also die Redakteurin davor auch schon, ja, die Brigitte Schröter.
Arbeiten die noch beim?
Nein.
Wahrscheinlich nicht mehr.
Doch, die haben mich unterstützt. Ja, doch, auf jeden Fall. Und Ernst Geier ist dann gegangen zur Mediakirch, also Kirchgruppe.
Lebenskirch. Oh je.
Und nach ein paar Monaten rief er mich an und sagte, Derja, kommen Sie auch. Ich habe hier einen Posten. Oh. Das war natürlich echt gewagter Schritt. Weil
hast du gemacht?
Ich habe es gemacht. Okay. Ich habe also meinen Status, ich hätte sogar Beamtenrente bekommen, ja, wenn ich geblieben wäre. Mhm. Also ich habe diesen Status, öffentlich-rechtlich, halb, also verbeamtet so quasi, ich habe den aufgegeben und bin in die freie Wirtschaft und bin zur Kirchgruppe. Und ich weiß nicht, ob du Kirch, so die Geschichte von Leo Kirch,
ja, kenn ich.
Kennst. Mhm. Also das war schon echt ein Schritt und und er war damit beauftragt, das digitale Fernsehen auf den Markt zu bringen. Also es war das erste digitale Fernsehen und hat mich dazu geholt. Und ich habe dort als stellvertretende Leiterin der Sendeplanung gearbeitet. Und wir hatten ein Riesenteam. Also das war alles so eine Aufbruchstimmung. Es war alles neu. Es war Pioniersarbeit. Das war schon mega. Also, und ich war in Unterföhring, also in Ismaning, Haupthaus. Das Haupthaus war in Ismaning, wo auch Leo Kirch saß in seinem Büro. Und das war schon eine mega Zeit. Also,
hast du den auch persönlich getroffen, den Typen?
Ja, klar. Ja. Also, persönlich jetzt nicht gesprochen, aber getroffen auf. Firmenfeiern, Weihnachtsfeiern, er war ja schon dann immer auch gern da und das war schon wie eine Familie, auch wieder wie eine große Familie.
Ja, ich kenne ja halt so die Big Story sozusagen vom Medienmogul zum am Ende verurteilten Straftäter, stimmt, gebrochenen Mann. Ich habe irgendwie so diesen Mann im Rollstuhl im Auge jetzt, ne, und also eine interessante Lebensgeschichte. Ich kann sie halt jetzt nicht zuordnen, aber deswegen interessant, wenn jemand ihn persönlich kannte. Aber im Endeffekt hattest du die gleiche Tätigkeit oder ähnlich wie beim BR?
Ja, nur einen Schritt weiter.
Sendungsleitung, Planung.
Ein bisschen mehr Verantwortung, okay. Auch Personalverantwortung. Also ich habe auch Personalgespräche geführt, wenn jemand eingestellt werden sollte oder so. Also das war schon...
Wie viel Modedesignerin war da noch drin in dem Job?
Doch, ein bisschen. Also auch schon beim Bayerischen Rundfunk. Ich habe immer gesagt, hey Leute, ihr macht so ein tolles Programm. Ich habe dann ich habe gesagt, wir müssen ein Plakat machen. Ja, jetzt plötzlich war ich dann in diesem kreativen Teil drin und habe gesagt, okay, wie kann dieses Plakat aussehen? Ja, und Content Marketing. Ich habe die Programmzeitschriften angerufen, habe gesagt, ey, ihr schreibt gar nichts über unsere neue Serie hier, ja, was ist denn da los? Mhm. Also, ne, so verteilen in die Kanäle.
Ja, cool. Also das war schon, Content Marketing.
Das war schon Content Marketing, ne? Und das war schon auch ein Touch, ein bisschen kreativ, weil, man musste... Also, genau, bei der Kirchgruppe, als ich in der Sendeplanung war, hat mein Chef mich wieder gepusht und gefördert. Und zwar war ich an so einem Punkt, wo ich sagte, oh, ich brauche, also ich bin jemand, der immer gerne was Neues braucht, ja, so. Und dann habe ich eine Weiterbildung gemacht, und zwar an der Bayerischen Akademie für Werbung und Marketing zum Medienmarketing-Fachwirt.
Ah, jetzt kriegen wir langsam die Kurve zu Grase Online-Marketing.
Ja, langsam, ja. Genau. Und dann habe cool. diese, also neben dem Beruf, diese Diplomarbeit geschrieben, und da ging es um Science Fiction und Science Fiction Kanal.
Boah, mega.
Und ich habe, als wir diesen Kanal implementiert haben, habe ich mit den anderen im Team das Logo begleitet, ja, also dieses ganze Thema so ein bisschen begleitet. Da war schon dann schon Design, wie soll's heißen und so weiter. Also und es ging in meiner Diplomarbeit auch darum, du hast einen Kanal, du hast Science Fiction, fand ich so super, super spannend. Wie kommunizierst du das, ja? Wie erreichst du deine Zielgruppe? Und plötzlich ging das so ein bisschen immer mehr in diese Richtung Marketing. Ja, so.
Mega, ja. Und hat zu dem Zeitpunkt deine Familie, deine Eltern noch gelebt?
Ja, da haben sie noch gelebt. Also das haben sie mitbekommen. Aber ich war weit weg. Also ich hatte wirklich nie diesen familiären Anschluss. So, also ich habe zwei Brüder, klar, meine Mutter war da in Deutschland, aber ich war trotzdem eher selten bei denen. Also ich bin da so meinen eigenen Weg gegangen.
Also mir geht es jetzt so ein bisschen bei der Frage an der Stelle darum, weil ich sehe, wie deine Augen leuchten. Ja, ich kann dich ja sehen, im Gegenteil, im Gegensatz zu den leider zur Audience, die ich dann nur hört später. Aber ich merke ja, wie du dafür brennst, auch beim Erzählen, und so dieses auch mal gelobt werden in der Familie, auch mal dieses Feedback zu bekommen, Mensch, toll, dass du jetzt den Weg eigentlich, das hast du dann halt so nie gehabt, richtig?
Doch, die waren schon stolz auf mich, ja, also wenn ich dann in der Türkei mit dabei war und so, haben sie gesagt, ja, und unsere Tochter und die Deria und die macht jetzt das und das und die arbeitet beim Bayerischen Rundfunk, also das war schon da, ja, die waren schon stolz auf mich, ja.
Ja, weil das ist ja auch eine Komponente, die einem auch gut tut, auch als erwachsener Mensch, wenn die Eltern dann auf einen stolz sind, ja.
Also ich denke, ich habe mich immer mehr davon befreit, auf dieses Feedback zu hoffen von außen. Wenn es kam, war schön, wenn es nicht kam, war es auch okay. Ja, es war
normal.
War's normal. Mhm. Also ich habe trotzdem das geliebt, was ich gemacht habe. Also auch ohne dafür gelobt zu werden.
In welchem Jahr sind wir jetzt? Du bist jetzt der neue Star am Kreativhimmel bei Leo Kirch.
Boah, das war 1996 bis 99 oder so. Ja.
Hat sich der Wechsel
da war
von
ich drei, der, knapp der 30.
Okay, hat sich der Wechsel von der Praktikantin, die mal testet, in die Festanstellung beim Bayerischen Rundfunk genauso gut angefühlt wie der Wechsel zu Leo Kirch? Die Frage ist eigentlich falsch gestellt, sorry, ich wollte eigentlich umgekehrt fragen. Ich habe vorhin gemerkt, ich habe eine Festanstellung bekommen, das war was, wo du selber für dich einen Meilenstein definiert hast, habe ich gesehen in deinem Gesicht. Und war das der Wechsel vom Bayerischen Rundfunk zu Leo Kirch, hat er sich genauso gut angefühlt? War das genauso sozusagen auf der Karriereleiter ein Schritt nach oben? Oder war das eher so vertikal, dass du sagst, ich habe was Neues probiert in einem anderen Unternehmen dann?
Also Bayerischer Rundfunk war so für mich wie ein bisschen die Base, ja, meine so familiär. Also das war, da war nicht hier mit Ellbogen und Konkurrenz und weißt du, das war irgendwie, man hat zusammengearbeitet, an einer Sache zusammengearbeitet, und in der freien Wirtschaft plötzlich, ja, da war es wieder ein anderer Wind. Und das war nicht so wirklich gewohnt. Ja, da bin ich schon irgendwie so ein bisschen, das war schon.
Dann musstest du Ellenbogen zeigen dann.
Ja, genau. Und es waren schon Momente da, wo ich gesagt habe, oh, was habe ich getan? Ja, so.
Wie gehst du mit solchen Zweifeln um im Leben generell?
wenn ich Zweifel habe, ich weiß nicht, ich mache trotzdem weiter. Also es, Zweifel ist doch okay. Jeder hat Zweifel. Natürlich. Mhm. Aber das bringt mich jetzt nicht dazu, irgendwie irgendwas aufzugeben. Also ich gucke mir das an und denke mir, okay, so ist es jetzt. Verabschiede dich, lass los, geh weiter. Also,
weißt du, was die häufigste Antwort bisher in meinem Podcast ist? Ähnliche oder diese Frage war, dass Menschen sagen, wenn ich an so einem Moment bin, wo ich an mir selber zweifle oder so eine Art Bruch habe oder nicht sicher bin, dann gehe ich einfach weiter.
Ja.
Ich habe einen Plan im Kopf und die Methode ist, nicht stehen zu bleiben, nicht in Schockstarre zu verharren oder sich zu bemitleiden oder zu sagen, ich meine, hätte ja eine Reaktion sein können. Gerade in deinem Kontext familiär, dass du sagst, Mensch, jetzt habe ich diese Bayern-3-Familie oder diese bayerische Rundfunkfamilie verlassen. Da war ich so integriert, das fühlte sich so familiär an. Jetzt bin ich hier in diesem harten Wirtschaftsladen und ich merke, hier geht es ganz anders her. Das wäre ein Moment gewesen, wo Menschen auch die Neigung haben, in Mitleid zu verfallen, in Selbstmitleid zu verfallen. Und das hemmt einen dann. Und die Menschen, die ich identifiziere so als Macher, die wirklich nach vorne gehen, die visionär sind, so wie du dich auch beschrieben hast, die sagen an der Stelle einfach, ich mache da jetzt weiter. Ich ziehe das jetzt durch. Ich gucke jetzt, wo ich meine Nische finde. Vielleicht versuche ich dieses, ich sag jetzt mal, etwas überzogen inhumanes System oder dieses mehr wirtschaftsorientierte System hier ein bisschen menschlicher zu machen. Ja, also, ja, dass ich da meine Komponenten vom Bayerischen Rundfunk mit reinbringe und so und dann mich da irgendwie einarbeite. Weil wenn ich jetzt bis jetzt, und wir müssen dann springen dann auch noch mal ein bisschen, aber wenn ich bis jetzt eine Überschrift finden müsste, und das muss ich ja gleich für deinen Podcast, weil ich mache ja heute noch die ganze Vermarktung und alles, ausgründen, dann würde ich da drüber schreiben, Einarbeitung. Du hast vorhin gesagt, ich habe mich da eingearbeitet. Du bringst dich ein und arbeitest dich in die Situation ein. Und das finde ich ein starkes Statement zu sagen, einfach weitermachen. Ich habe da nie irgendwie einen großen Break gehabt. Ein Zweifel ist okay, aber ich mache dann halt auch auf meinem Weg weiter. Mhm. Ja, cool. So, jetzt müssen wir Kirch aber abschließen.
Ja, dann geht genau. Kirch war auch dann irgendwann abgeschlossen und dann kam ja der Wechsel von. Also das war ja damals DF1, das digitale Fernsehen und dann hieß es Premiere und jetzt heißt es Sky. Mhm. So. Und ich habe immer noch
bei Seit Premiere bin ich dabei.
Genau, und bei Sky habe ich immer noch Kollegen von damals. Also das ist echt witzig, ja, die inzwischen eine ganze Abteilung führen und so weiter. Also wir machen es mal vielleicht einen Tick schneller, weil sonst echt ich habe echt viel mehr noch zu erzählen, aber ich muss auch mal schauen, so damit ich euch alle nicht langweile mit dem
Weißt du, was das Gute an meinem Format ist, Digga? Ja. Also natürlich muss ich auch immer ein bisschen auf die Zeit achten, aber bei mir gibt es erstmal kein Zeitlimit und zweitens, ich hatte gerade wieder, und ich sage jetzt ausnahmsweise mal ein Feedbackgeber, ich mache das normalerweise nicht, ja? Aber ich sage das jetzt mal ausnahmsweise, damit das auch mal sozusagen einen belegten Touch hat, ein Feedback bekommen von jemand, der mir geschrieben hat, ich habe deinen letzten Podcast gehört, irgendwie 1,5 Stunden war der auch wieder wie immer, beim Joggen und ich fand das so toll und ich würde auch mal, ja, wenn du magst, machen wir auch mal ein Interview. Das war der liebe Markus Kellermann von X-Post 360, der mir das als PN geschrieben hat. Und ich weiß, ich habe sehr viele Stammhörer hier bei diesem Format, die genau das wollen. Die hören den Podcast, das ist kein Podcast, wo du sagst, den höre ich jetzt schnell auf der Fahrt ins Büro, 20 Minuten oder so. Ich mag das auch, solche Snaggable-Podcasts. Aber es gibt eben Formate und so, das ist dieses auch, wo die Leute sagen, das höre ich mir auf 2 oder 3 Mal an. Finde ich total spannend. Ja, also deswegen, wir können trotzdem ein bisschen Gas geben, aber trotzdem musst du dich nicht aus Zeitgründen an deiner Geschichte in irgendeiner Form einschränken. Das als Info für dich.
Also der eigentliche Einschnitt in mein Leben kommt nochmal. Also wo wirklich nochmal sehr, sehr viel zusammengebrochen ist. Mhm. Also war ja bisher schon ziemlich lebendig und ziemlich
Vielleicht an der Stelle sage ich eins dazu, weil ich ahne, was jetzt gleich kommt. Also ich weiß es ja nicht, aber ich ahne es. Und ich frage die Menschen nie in meinem Podcast gezielt nach ihrem Privatleben. Mhm. Also wenn Leute mir über ihre Familie, Beziehung, Kinder und so weiter erzählen, dann gerne. Aber ich frage dann nicht aus. Also weil ich finde, das, was raus möchte, darf raus. Aber ich kitzel das nicht raus. Aber ich bin gespannt, was jetzt dieser Bruch ist.
Also bei der Heldenreise gibt es ja diesen Ruf nach Abenteuer. Und der kam wirklich, nachdem ich bei Kirch war ich ja dann auch bei Premiere im Marketing. Ich war Manager und war zuständig für alle Drittkanäle, also für Partnerkanäle. Das heißt, das waren so 13, 14 Partnerkanäle und musste mit denen kooperieren, für, also im Auftrag von Premiere. Und das war Budgetplanung, das war Direktmarketing, das war Koordination, das waren, ich hatte mit den ganzen Kanälen, mit den Geschäftsführern, mit den Marketingleitern dort zu tun, musste überall gucken, dass unsere Marke halt CI-gerecht überall präsentiert wird. Umgekehrt habe ich denen mitgeholfen in der Kommunikation, also ich hatte auch ein Budget zur Verfügung zu verantworten. So, und Wolfgang fragt mich nicht, warum. Es gab einen Punkt, wo ich gedacht habe, hey, cool. Also einerseits gedacht habe, cool, ich bin hier Marketingmanagerin, ich habe hier Verantwortung, das ist auch kreativ, das hat alles, ja, das ist toll. Hab gute Kollegen und so weiter und bin geschätzt. Ja, also gab's immer so einen Witz bei den Kollegen. Wenn jemand mit mir Mittagessen gegangen ist, haben die anderen gesagt, du gehst mit der Delia essen. Ja, dann viel Spaß. So, die kennt jeden. Also ich war, weißt du, ich kannte alle. Das war damals noch hier die ProSieben-Kantine, also in Unterföhring. Ich war, wenn man so sagen kann, angekommen. Mhm. Beruflich war ich oft in Berlin. Und Berlin, also dort waren Agenturen, Direktmarketing, Callcenter-Agenturen, da bin ich ab und an hingefahren. Und dann von heute auf morgen, innerhalb von kürzester Zeit, also wirklich innerhalb von ein paar Wochen, habe ich meinen Job aufgegeben, habe in Berlin einen neuen Job gefunden, eine Wohnung gefunden, habe alle Zelte zusammen abgebrochen und bin 2001, da war ich 33, bin gewechselt zu Sat.1, also am Gendarmenmarkt. Das war eine Inhouse-Agentur von ProSieben Sat.1 Media AG. Seven Senses nannten die sich damals. Und dann war ich dort erstmal Producer. Ich so, was habe ich getan? Ja, plötzlich dachte ich, ey, klar, ich wollte, weißt du, das war so ein Ruf, so, ey, es muss irgendwie was anderes noch geben. Ich muss dieses langweilige München verlassen. Berlin war so spannend, ja, Berlin war so kreativ, so abwechslungsreich. Das war irgendwie die Stimmung. Ich dachte, oh cool, da will ich auch leben. Und dann kam ich auch in so Kreise rein, weißt du, ich war auf der Berlinale mit und. Also das war so, so lebhaft und alles, aber beruflich, also aus Karrieresicht war das ein totaler Quatsch, was ich da gemacht habe. Ja, das war einfach, ich habe weniger verdient, ich hatte eine schlechtere Position, aber ich war in diesem unglaublich kreativen Berlin. So, das war der Preis dafür.
Da wolltest du auch hin.
Da wollte ich auch hin. Und das war dann die Zeit halt in Berlin. Die war schon recht spannend, aber sie war auch sehr, sehr turbulent. Und dann habe ich damals meine Mutter, die in Bamberg noch lebte, die habe ich dann auch nach Berlin geholt. Also das heißt, also ich hatte sie ja seit 17, 18, mit 18 ja verlassen gehabt. Und dann so mit 34 hatte ich das Gefühl, die Verantwortung, weil meine Brüder und so, die kamen mit ihr nicht zurecht. Ja, sie war so, ich dachte, sie fühlt sich einsam, ich hole sie zu mir. Also nicht in meine Wohnung, aber nach Berlin. So, und dann habe ich dafür gesorgt. Und dann war sie in Berlin. Ich war bei eben hier in dem Sat.1-Gebäude am Gendarmenmarkt. Und dann kam die Medienkrise. Das heißt, es wurden sehr, sehr, sehr viele Leute entlassen. Das war diese, ja, wo auch das mit Kirch losging.
Leo Kirch.
Genau. Mhm. Und ja, da ich halt noch nicht so lange dabei war und auch sozial nicht auf der Stufe war, ne, ich hatte keine Kinder und so weiter, mussten sie mich mit einer ganz guten Abfindung entlassen. Dann hätte ich die Möglichkeit gehabt, wieder zur Premiere zu gehen. Man hat mir sofort wieder einen Job angeboten. Ich habe ein Jobangebot bekommen bei ProSieben, auch in München, alles in München. Und ich habe alles abgelehnt, weil ich es nicht übers Herz gebracht habe, meine Mutter alleine zu lassen in Berlin.
Also oder quasi nochmal zu verpflanzen.
Nee, weil das wäre nicht gegangen, weil in Berlin war meine Großtante und so. Sie hatte dort Anschluss gefunden zu anderen Türkinnen und so weiter. Und das, also in München hätte sie diesen Anschluss nicht gehabt. Ja, dann da wäre sie zu einsam gewesen. Und das konnte ich einfach nicht übers Herz bringen. Und habe diese Angebote abgelehnt und bin in Berlin geblieben.
War das jetzt dein Bauchgefühl, dann auch in Berlin zu bleiben? Oder war das dann eher nach außen wegen deiner Mutter? Also wärst du, wenn du alleine gewesen wärst, nach München gegangen?
Ja. Mhm. Ja.
Okay, du bist in Berlin geblieben.
Weißt du, ich habe 16 Jahre war ich in Festanstellung. Ich habe noch nie, ich war nie arbeitslos. Ich war nie, es gab keine Pausen. Ich habe immer was gefunden. Und es gibt auch immer was zu arbeiten, wenn man will. Ja, das ist überhaupt, also das ist so für mich gar nicht. Und da war ich plötzlich in so einer Situation, Mutter, Verantwortung, Job gerade losgeworden. Die Abfindung wird jetzt auch nicht so ewig reichen. Ich habe Angebote. Ich hätte sogar, glaube ich, zu Sat.1 gehen können, aber das war dann wieder in der Sendeplanung, wo ich gesagt habe, nee, ich mache Marketing, ich kann doch jetzt nicht wieder zurück in die Sendeplanung. Ich war so
arrogant. Das war dir ja damals zu langweilig.
Ja, ja, genau. Das war halt auch ein bisschen arrogant von mir, ja, das so abzulehnen. Mhm. Und ja, dann kam eine ganz, ganz, ganz schwere Phase. Mhm. Ich habe meinen Mann kennengelernt, ich habe... wurde schwanger und in der Schwangerschaft erfuhr ich, dass meine Mutter Krebs hat. Ich kann mich noch gut erinnern, wie ich im 8. Monat schwanger von den Ärzten beiseite genommen wurde und die sagten 3 Monate, maximal 1 Jahr. Und darf man bei dir auch weinen im Podcast? Nein.
Du darfst alles, doch, natürlich.
Nein.
Du darfst alles machen.
Es berührt mich einfach, weißt du, wenn ich daran denke, was das für eine Situation war. Du trägst ein neues Leben in dir, erfährst, dass deine Mutter, die du eigentlich so lange entbehrt hast, jetzt wieder bei dir hast. Und vor allem, wenn du selber Mutter wirst, du willst auch, dass die Großeltern da sind. Ja, das war so für mich so ein Bild im Kopf, wie schön. Meine Mutter war so super kinderlieb. Ja, sie war wirklich eine sehr, sehr kinderliebe Person. Das war halt meine Vorstellung. Eine tolle Oma, ich krieg ein Kind und wunderbar. Mhm. Und zack, war das alles weg. Also ich habe die dann leider tatsächlich mit, als mein Sohn 10 Monate alt war, verloren. Also davor war sie bei mir, ich habe sie gepflegt. Ich bin in einem Arm mit dem Maxi Cosi, in dem anderen Arm mit meiner Mutter zu den ganzen Chemotherapien, zu den Ärztegesprächen und so weiter gegangen. Also das war schon echt grenzwertig so. Und mein Sohn war 10 Monate alt, als sie dann gestorben ist. Und das war auch noch nicht alles, weißt du, in der Zeit, wo meine Mutter krank wurde, hat mein Vater in Istanbul hat er inzwischen gelebt, hat er auch noch mal geheiratet. Und ich habe da auch einen Stiefbruder, Halbgeschwisterchen, also so. Der hat auch Krebs bekommen. Also dem ging es auch sehr, sehr schlecht. Das heißt, mein Sohn war 6 Monate alt. Ich habe den dagelassen, alleine ein paar Tage bei seinem Vater und bin in die Türkei und habe mich bei meinem Vater verabschiedet. Und ich habe ein Bild im Kopf, wo ich wirklich das letzte Bild von ihm, wo ich aus der Wohnung rausgegangen bin zum Aufzug und habe diesen Blick noch, weißt du, und die Aufzugstür ging zu. Und das war's. Und ich wusste, das ist der letzte Moment, wo ich ihm in die Augen schauen kann. Also dann kam ich zurück.
Verstehe ich.
Und 10 Monate war dann mein Sohn, starb meine Mutter. Und 5 Monate später starb mein Vater. Also ich denke mal, das Leben hat mich wahrscheinlich darauf vorbereitet, indem ich vorher schon so kleinere Krisen hatte und daraus immer wieder herausgewachsen bin, mich diesen Herausforderungen, mit welcher Kraft auch immer, ja, ich weiß nicht, was da in mir schlummert, nicht schlummert, sondern da ist an Potenzial und an Energie. Ich hätte das sonst ja nicht geschafft bis dorthin. Und das war schon echt ein Einschnitt. Und ja.
Mhm. Ja, danke, dass du das teilst, weil ich glaube, was die Menschen vereint oder was die Menschen eint, die hier sind, und das ist auch das Schöne in diesem Podcast, wir reden eben nicht nur über, ich war bei Sat.1, ich war bei Pro7, sondern ich war verdammt nochmal auch richtig traurig. Und ich hatte auch echt schwierige Zeiten, weil das Leben besteht ja nicht nur aus Ups, sondern auch aus Ups und Downs. Und ich glaube, gerade die Menschen, die ihren Weg so alleine gehen müssen in jungen Jahren, so wie du oder ich auch zum Teil. Also ich habe eine tolle Mutter und die ist auch noch da, die lebt noch. Und wir haben auch jeden Tag Kontakt und so. Ja, und ich habe da also wirklich auch einen guten Anker, aber ich habe halt eben auch keinen Vater mehr gehabt.
Ja.
Und ohne das zu überzustrapazieren, ist es aber so, dass ich glaube, in der Retroperspektive für mich, dass ich eine Agentur aufgebaut habe, dass ich viele Dinge gemacht habe in meinem Leben und auch vieles erreicht habe, ist auch ein Teil daraus gewachsen, dass ich früh eben mit solchen Dingen umgehen musste. Und ich glaube, das ist ein Learning, was wir hier aus dem Podcast auch mitnehmen können immer. Danke dafür. Jetzt würde ich trotzdem noch mal gerne kommen, weil du bist ja jetzt selbstständige Unternehmerin. Jetzt müssen wir wahrscheinlich ein bisschen springen, aber die Frage ist ja trotzdem, du hast ja sozusagen im Angestelltenverhältnis eine Karriereleiter nach der anderen erklommen und warst auch immer so in einem festen Unternehmenskonstrukt drin. So habe ich das rausgehört. Ja. Bayerischer Rundfunk, Leo Kirch, Sat.1, Pro7, wer da alles in der Verlosung war. Mhm. Ja. Woraus wächst dann der Wunsch, ich möchte mich selbstständig machen? Das wäre nochmal interessant zu erzählen.
Also ich hatte ja dann mit meinem Ex-Mann eine Firma für Event-Marketing. Also der war schon lange selbstständig. Ich habe da mitgearbeitet, habe auch komplett alleine ein ziemlich großes Event gestemmt und so weiter.
So die, wenn ich reinklitschen darf, so die Planungserfahrung und Koordination, das war ja genau dein Ding.
Ja, ich habe sogar Sponsoren herangeholt, weil ich einfach keine Berührungsängste hatte. Ich saß bei Air Berlin in der Marketingabteilung drin und habe gesagt, so, wir wollen jetzt euch als Sponsoren haben. Ich hatte, weißt du, dadurch hatte ich gar keine Berührungsängste irgendwie.
Was war das für ein Event? Darfst du das, magst du das sagen? Oder ist
das war jetzt kein großes Firmen-Event, sondern das war eher ein Event auf einem schönen großen Platz in Berlin, wo Verschiedenes stattgefunden hat. Und da habe ich das ganze Programm gemacht. Also es ist auch wieder kreativ gewesen. Ja, so.
Genau.
Das war ein Jubiläumsevent von dort ansässigen Firmen. Also das war, also da war ich schon so, da hatte ich schon den ersten Fuß in der Selbstständigkeit drin, ja. Die Firma gibt es heute noch. Also ich habe dann ein zweites Kind gekriegt und das meine Tochter. Und eigentlich hatte ich 4 Kinder, aber 2 leider verloren. Trotzdem, aber ich habe mir immer 4 Kinder gewünscht gehabt. Lustig, also lustig ist jetzt blöd. Die Kinder, sage ich mal, haben mich eigentlich zu der Selbstständigkeit geführt. Mhm. Also mit den Kindern ist ja ein unglaublicher Wachstum möglich. Und gerade wenn du selber so ganz viel in deiner eigenen Kindheit erlebt hast, dann kommen die Kinder auf die Welt und zeigen und triggern dich genau an diesen Punkten, ja. So, und da geht es um Bindung, da geht es um Empathie, um wie geht's dir damit? Ja, das war so ganz viele, habe ich echt unglaublichen Wachstum für mich persönlich erlebt. mit den Kindern. Und es, da gab es so auch wirklich ganz tolle Emmy Pickler, Dr. Emmy Pickler, die eine ganz tolle Ärztin und Pädagogin, die ein bestimmtes Grundprinzip hatte, mit Kindern umzugehen. Da gab es die Hengstenberg, Montessori. Und das waren alles so Frauen und Menschen, die so ganz viel mit diesem, wie begleite ich andere Menschen, also in dem Fall Kinder, wie begleite ich andere Menschen, ohne denen vorzuschreiben, was sie zu tun haben. Aber weißt du, was ich meine? Also das geht schon auch so ein bisschen in das Thema Führung, Leadership rein. Und das lernst du mit Kindern. Also das ist, du musst sehr viel reflektieren. Warum ärgert dich das jetzt? Ja, was macht das? Also du machst die Pubertät, du weißt es ja, Wolfgang, du hast es ja auch mitgemacht.
Ich kenn's.
Du machst diese Pubertät durch und alles. Und immer arbeitete ich an meinen, an mir selbst, ja, und das war schon ein mega Wachstum. Und der Ding war, dass ich gesagt habe, okay, die Kinder sind mir unglaublich wichtig, und ich war ja dann an einem Punkt, wo ich ja mehr wieder in der Firma, also ich hatte Elternzeit, hatte mich um die Kinder gekümmert, um wirklich, wir hatten fast eine klassische Rollenteilung. Ich war plötzlich eine ganz andere Frau in dieser Zeit, ja, aber das war okay, weil mir die Kinder so wichtig waren. Also das, ich habe das bewusst gemacht. Also es war für mich kein Karriereverlust in dem Sinn, sondern eher eine Pause. Aber ich habe trotzdem natürlich einen Karriereknick gehabt dadurch, ist klar.
Das ist ja leider das, was Frauen passiert, immer.
Absolut.
Biologisch ist es nun mal so, dass die Frauen die Kinder kriegen, ja, und das geht immer einher mit einem Karriereknick, kann man sagen, was man will. Also in ganz wenigen Fällen nicht. Ja.
Also wenn du auf Kosten der Kinder kannst du das durchziehen. Du kannst die 40 Stunden schon mit einem Jahr, zwei Jahren in die Kita geben, 40 Stunden außer Haus und machst deine Karriere. Das war ich nicht und bin ich heute nicht. Und das war auch dann der Punkt, ich habe das angenommen, das war, finde ich, auch eine wirklich schöne Erfahrung mit den Kindern, unglaublich, ich will das niemals missen, niemals. Und als ich dann wieder zurück so mehr mich in der Firma engagieren wollte, so ich habe angefangen mit die erste Erfahrung mit Online-Marketing oder so digital, war irgendwie Drupal, ich weiß nicht, ob du Drupal noch kennst.
Content-Management-System.
Genau, da hab ich, damit habe ich angefangen, so auch wieder so langsam wieder reinzukommen, ne? So in Business und wieder berufstätig und so. Und ich ging damals auch reiten und da bin ich einer Frau begegnet, die heute noch wirklich eine Herzensfreundin ist, die Lillemore Marlow. Wir haben uns beim Reiten kennengelernt und schaute mich an und sagte so, ey, Derja, du kannst schon mehr, oder? Du hast doch mehr drauf. Ja, so, die hat mich da so ein bisschen rausgelockt, ja, und hat gesagt, hey, komm hier, ich kenne hier eine Agentur, da gehst du jetzt rein und da arbeitest du jetzt so ungefähr. Und dann war ich so wieder im Business drin. Ich komme gleich auf deine Frage zurück, wieso Selbstständigkeit. Aber ich glaube, das ist auch ein Weg dahin.
Ja, fühl dich feel free.
Und dann war ich auch eben in dieser Agentur drin, habe da gearbeitet, halbtags.
Also bei der Freundin?
Das waren Freunde von ihr. Da am Kudamm, eine Agentur in Berlin. Ich war plötzlich wieder drin und das war alles lebendig, alles toll. Und dann habe ich gesagt, so komm, jetzt mache ich auch die Webseite hier für die eigene Agentur, also für das, wir hatten ja eine Event-Marketing-Agentur, und habe dann eine Weiterbildung gemacht zum Online-Marketing-Manager, habe dort wirklich vieles kennengelernt, zum Beispiel den Thomas Wagner, den Sebastian Vogt. Also das waren auch so Begegnungen, die auch wirklich...
Grüße gehen raus an Thomas.
Ja, absolut. Ja, also Thomas begleitet mich auch schon sehr, sehr lange. Seit 2015 ungefähr. Oh, Ja, und also Lillemor Marlau, Grüße gehen raus, eine ganz, ganz tolle Frau, wirklich politisch engagiert, absolut, setzt sich für Gewalt gegen Frauen ein und so weiter. Ich liebe Lillemor, ich finde es bewundernswert, was sie macht. Und die hat es irgendwie in mir erkannt, ja, die hat gesagt, hey, so, komm mal, hier, ist ja schon...
Du kannst mehr.
Du kannst mehr, ne, so, und das ist okay. Ja, und als ich dann wieder mehr mein Engagement zurück in die Firma finden, also einbringen wollte, in die eigene Firma quasi, hatte ich gemerkt, der Platz war besetzt. Okay. Man wollte mich dort nicht haben. Mhm. Und das war ein Punkt, wo auch dann kurz drauf die Trennung kam. Dann stand ich da mit zwei Kindern, alleinerziehend. Ich war in Berlin und ich wusste, ab einem gewissen Punkt wusste ich, ey, Berlin wird mich nicht auffangen.
Also zurück.
Also zurück nach Bayern, ja.
Kurze Frage, deine Mutter war noch in Berlin, oder? Ach nee, die war ja gestorben, Entschuldigung.
Ja, genau.
Ja, sorry, ja, habe ich ja, dich jetzt verwechselt. Ja. Mir war noch so im Kopf, ich bleibe wegen meiner Mutter in Berlin.
Ach so, aber ja, das ja,
hast du,
ja,
hast du ja erzählt, genau. Aber das sozusagen, diese Hemmnis war ja dann nicht mehr da.
Nee, also, nee.
Und du hattest ja auch deine eigene kleine Familie, mehr oder weniger.
Ja, ja. Die ich über alles liebte. Auch das ist wieder Zugehörigkeit. Ja, das war für mich unglaublich wichtig, diese Familie zu haben. Also es war wieder ein mega Riesenverlust in dem Moment. Also so Verlustthemen, sage ich mal, begleiten mich immer wieder. Das sind Krisen. Aber Wolfgang, aus diesen Krisen heraus bin ich gewachsen. Und ich glaube, das geht auch Unternehmen draußen so. Ja, die Krisen sind eine Chance zum Wachstum. Und Wachstum tut manchmal weh. Ja, Wachstum, wenn es weh... Also so, das ist einfach, das gehört so zum... denke ich, zum Leben. Ich bewundere manchmal Menschen, die da draußen sind, so, die machen seit 30 Jahren das Gleiche. Die sind, oder weiß ich nicht, ja, weißt du, was ich meine? Die sind so zufrieden, die haben alles, die gehen so einen straighten Weg. Aber manchmal fehlt mir bei diesen Menschen auch so eine gewisse Tiefe, ja, wo du sagst so, wow, ja, der hat was zu erzählen, von dem kann ich was lernen. Aber
kann ich nachvollziehen, was du meinst.
Ja, das sind die interessantesten Menschen. Ja.
So ein bisschen sind die Ups und Downs und dieses Yin und Yang oder wie man es auch immer nennen will. Ja, ich sage immer, du weißt nur, wie schön die Sonne sich anfühlt auf der Haut, wenn du Kälte kennst und so. Ne? Also all diese Bilder, die es da gibt, das macht ja nur zusammen Sinn.
Ja.
Also ein Leben, das durchweg glücklich, gesund und immer straight nach vorne ist, ist, glaube ich, stinklangweilig. Ja, glaube ich. Aber man weiß es auch nicht. Jeder, der so lebt und dem es so geht, sei es gegönnt. Ne? Aber ich verstehe total, was du meinst. Ja. Also hast du deine Familie gepackt, deine zwei
Kleinen? Meine zwei Kleinen, die waren damals.
Und bist nach München zurück.
Sechs und zehn oder sieben und elf, so ungefähr. Und bin zurück ins Umland von München gezogen. Ja, mein Sohn war noch auf der Grundschule, der ist ins Gymnasium rübergewandert, weil der einfach super klug war und der hat es auch gemeistert. Also nicht nur ich hab's gemeistert, sondern meine Kinder haben es auch gemeistert. Ja, also der ist jetzt 20 meine Tochter ist jetzt 15. Aber dieser Weg, ja, wenn du dann alleinerziehend und das war eine, sag ich mal, nicht so tolle Trennung. Das war mit vielen Steinen in den Weg gelegt und so weiter. Also das war schon ein Kampf. Und dann kam ja auch noch, also das war dann das, dann kam Corona, dann kam der Bruch, wo ich hier einen dreifachen Bruch im Sprunggelenk hatte, also die letzten Jahre.
Ja, das meinte ich vorhin, ja.
Also wo du denkst, so, wer weiß, jeder andere wäre wahrscheinlich daran zugrunde gegangen. Aber für mich war das, die Selbstständigkeit war einfach für mich die beste Lösung, flexibel zu sein, also für meine Kinder da zu sein gleichzeitig und auch für meine Kunden da zu sein, also mir meine Zeit einzuteilen. Und ich hatte mich in all diesen Jahren auch so ein bisschen aus diesen festen Strukturen ja befreit gehabt. Und diese Vorstellung, dass ich wieder in so einen Konzern gehe, in so eine, weiß ich nicht, in eine Firma gehe und wieder in diesen Strukturen und das weiß nicht, damit, also das war so ein Gefühl, ne? So, wir waren ja vorhin hier so, hör auf deinen Bauch.
Bauch, genau.
Auch wenn andere gesagt haben, oh, wie du selbstständig, das geht da und weißt du, wie hart das ist. Und also es gab viele Kritiker, das ist immer so, wenn man im Leben etwas einen Schritt gehen will. Es wird immer Kritiker geben, es wird immer diejenigen geben, die sagen, oh, nein, tu es nicht. Viel zu gefährlich. Und ich muss sagen, das Ding ist, dass ich einfach inzwischen Unternehmen helfe, die auch in Krisen stecken, die an dieses Thema Digitalisierung herangeführt werden müssen, dass ich da einfach super drin bin, die an die Hand zu nehmen. Letztens hat irgendwie ein Kollege hat gesagt, du, ich habe hier jemanden, würdest du den übernehmen? Die brauchen so ein bisschen Bemutterung. Und ich so, oh Gott, ja, dachte ich, ja, ist
das? Krisenmanagement.
Ja, so genau. Ja. Das ist aber schön. Das finde ich jetzt sehr schön, dass du Bemutterung mit Krisenmanagement gleichsetzt.
Na, auf jeden Fall.
Ey, Wolfgang, mein
das
Held.
Das machen Mütter.
Du bist mein Held.
Ja. Ja, was machen Mütter? Die meistern die ganzen Krisen des Alltags, ja. Das kennt man doch.
Ja.
Als Kind und als Elternteil sowieso auch.
Ja,
ja cool. Ja. Ja, schön. Und dann gab es die Derja Grase Online Marketing und mittlerweile ist es, glaube ich, eine GmbH, oder?
Nein, eine GmbH.
Einzelunternehmen. Ach nee, gar nicht. Du hast Angestellte jetzt, ja, Festangestellte. Ja, ja, das hast du mir erzählt im Vorgespräch.
Festangestellte, genau, die hat auch vorher schon als Werkstudentin bei mir gearbeitet, hat wirklich tolle Arbeit geleistet, ist auch eine sehr kreative Person, macht ganz tolles Webdesign. Also
ich erkenne da Parallelen zu dir.
Ne? Ja, tatsächlich. Also wir haben auch so eine Persönlichkeitsanalyse machen lassen. Also ich habe da auch jemanden mit ins Boot geholt, Coach. Also eine wichtige Sache, aber das haben dir wahrscheinlich auch schon vor mir alle hier gesagt. Hol dir Hilfe. Und ey, Coaching, was weiß ich, in welcher Form auch immer, hol dir jemanden rein. Und es, also ich wäre jetzt nicht da, wo ich bin, wenn ich mir nicht an etlichen Stationen meines Lebens, also nicht früh, aber erst spät habe ich das gelernt, wirklich mir Hilfe zu holen. Und Das war schon mega. Also es gibt auch eine Person, wenn du jetzt so vom Mentor sprichst, die Andrea Hetterich, die ist Coach und für Frauen Empowerment, ja, macht so Frauenseminare und so weiter. Und die hat mich eine ganze Zeit begleitet, wo auch sie so dieses kreative Potenzial in mir nochmal hervorgekitzelt hat und so. Also ganz tolle Frau. Grüße geht raus. Und mit Miriam haben wir wirklich tatsächlich, Miriam heißt meine Mitarbeiterin, gemein, dass wir beide sehr stark Gelbanteil haben, also kreativen Anteil. Lustigerweise in Krisen steigt mein Blauanteil, also da wäre ich ganz analytisch. Auch getestet, ganz lustig, ja, dass das dann auch.
Aber passt ja zu dem, was du gesagt hast.
Ja, absolut,
hast,
ne? Witzig.
Du gehst da durch, du machst eine Analyse und du gehst deinen Weg weiter. Mhm. Ne?
Ja. Ja, mal gucken, also das geht jetzt weiter.
Genau, das wäre jetzt auch die dickste Frage, weil jetzt sind wir tatsächlich bei den Abschlussfragen. Mhm. Und die Frage ist natürlich, wie ist deine Vision jetzt für das Unternehmen? Wo geht's hin? Wie geht's weiter mit deinem Unternehmen?
Ja, also ich habe wirklich auch viele Gespräche auch so auf uns, wo wir uns auch getroffen haben. Ich weiß noch an unsere erste Begegnung übrigens, Wolfgang.
Wo war das?
Das war bei der Campix am Müggelsee.
Ja, genau.
Ja, und ich weiß noch, wie ich dir die Frage gestellt habe, weil du so erzählt hast, ja, du machst hier, ne, so Speaker und bist unterwegs und so. Da habe ich gesagt, ey, du hast doch schon so viel geschafft, du hast eine Mega-Agentur, du hast, also ist das dir nicht zu viel, dass du noch immer noch so weiter im, ja, so dir diesen Stress antust? Ja, willst du, ist es, also, ja, ich habe in dem Moment dachte ich mir, oh wow, wieso macht er das? Ja, so, er hat doch schon so alles erreicht. Das war, weiß ich, kann ich mich noch erinnern. Und du warst.
Was habe ich für eine Antwort gegeben?
Ach ja, also das war irgendwie gute Frage. Ich glaube, da war ganz viel Lebendigkeit bei dir. Einfach diese Nähe zum Menschen, dass du einfach diesen Austausch unglaublich liebst und dass du gerne. Also du warst einfach nicht derjenige, der sich jetzt so, oh, ich ziehe mich jetzt zurück, ich habe hier mein Lebenswerk geleistet, ja, ich mache jetzt hier einen auf, weiß ich nicht.
Ich sag mal, wenn du das, was du machst, gerne machst, dann machst du eben weiter, weil warum solltest du dann aufhören?
Ne? Ja,
das ist ja. Du machst es ja nicht wegen Geld oder wegen Fame, sondern weil du Spaß dran hast. Und
absolut, ja.
Du hörst ja auch nicht auf zu reiten oder Golf zu spielen oder keine Ahnung was, wenn du im Alter hast oder sonst irgendeine Grenze erreicht. Also cool. Meine Abschlussfragen, liebe Deria. Und schon mal danke für das emotionale Gespräch.
Bitte, gerne.
Ja, du möchtest doch was sagen, gerne.
Wohin die Reise geht. Also ich werde sicherlich nicht zu einer großen Agentur oder so mich hin streben.
Was ist denn so deine Vision, dein Ziel?
Einfach eine wirklich sehr individuelle, auf Vertrauen basierte Beratung und Auswahl der Kunden. Also so wirklich Boutique-Agentur wäre vielleicht wahrscheinlich so das Wort dafür.
Grüße gehen an Marco, der macht ja gerade aus seinem Unternehmen eine Boutique-Agentur.
Ja, also ja. Das ist so, glaube ich, meine Vision, wirklich die enge Zusammenarbeit mit den Kunden zu haben und die auf einer Erfolgsgemeinschaft basiert und ja, so, das ist Zugehörigkeit wieder das Thema drin. Da ist das Thema drin, dass ich helfe, Krisen zu managen und so weiter.
Also wenn ich irgendwas unternehmerisch dir einen Tipp geben darf, dann habe ich jetzt rausgehört, und das wusste ich vorher nicht. Ich wusste vieles nicht, was du heute gesagt hast, aber was ich nicht wusste, ist, dass du sozusagen so eine, also dass deine Kundengruppe sehr spitz sein sollte in dem Segment von Unternehmen, die echt sagen, bei uns geht gar nichts mehr, wir laufen hier an die Wand mit unserem Marketing. Also da, wo sozusagen Marketing-Know-how auf Krisenmanagement trifft. Ich glaube, das ist deine Zielgruppe.
Absolut.
Ja?
Also es ergibt auch ein schönes Beispiel von einem Freizeitpark, als die zu mir kamen und sagten so, es war auch zur Corona-Zeit irgendwie, ey, der, es hängt jetzt alles von dir ab. Es...
No pressure.
Es hängt. Und ich habe, klar habe ich echt tschak, tschak, tschak geguckt, wo, was kann man optimieren. Die hatten ein scheiß Ticketsystem. Das war irgendwie so ein verstaubter Ticketverkaufanbieter. Erstmal das irgendwie weg und habe was Neues reingeholt, habe irgendwie SEO-Optimierung auch damals noch mit Thomas Wagner zusammen. Also ich sofort geguckt, wo kann ich optimieren, ja, so zack, zack, zack. Und da ist schon ein gewisser Druck und das muss das Team intern erstmal abkönnen und dass es manchmal scheitert ist.
Gibt es den Park noch?
Den gibt es noch und ich habe so. Es geschafft, von einem Verkauf 200.000 Euro Online-Ticketverkauf bis zu einer 1,4 Millionen Online-Ticketverkauf. Und das war für mich so...
Mal sieben.
Yeah. Also... Und auch wenn Kunden mich anrufen und sagen, hey, Deria, wir haben jetzt eine neue Webseite, geil, wir kriegen mehr Anfragen, dann ist das für mich Lohn. Ja, das ist für mich, das ist mein Warum.
Genau.
Ja.
The why. Nach Simon Sinek. Ja, cool. Deria, habe ich dir irgendeine Frage nicht gestellt, die du gerne noch beantworten würdest?
Wie wäre es mit... wie schaffst du es, trotz dieser ganzen Herausforderungen und Krisen, immer noch so viel Freude und Begeisterung auszustrahlen?
Dann würde ich dich genau das fragen wollen. Wie schaffst du es, immer noch motiviert zu sein jeden Tag? Eigentlich ist das die Frage, die du mir gestellt hast, ne? Oder beziehungsweise nicht mit dem Reflexion auf die Krisen, sondern auf das, was erreicht wurde. Und ich habe ja auch Krisen gehabt. Ich habe auch eine Scheidung. Ich habe auch einen Vater verloren. Mein Leben war genauso im Endeffekt. Also nicht genauso, aber auch mit Upset, wie alle Leben. Also jeder, der was anders erzählt.
Ist Bullshit. Lügt.
Genau. Also wie schaffst du es dir? Wie schaffst du es dir?
indem ich an das, an mein Warum glaube. Also ne, so mein, ich tue es für mich, für meine Kinder, für meine Kunden, also um den Erfolg und das feiere ich einfach. Also darin schöpfe ich wirklich Freude daraus, meine ich. Ja.
Und ich glaube, wenn das ein Unternehmen hört, ja, hat zwei Agenturen, eine sehr renommierte Agentur, die wirklich einen total guten Auftritt hat, die sehr viel Expertise hat, die ein Angebot abgibt sozusagen. Du hörst mich noch,
ja,
oder?
Ja, ich höre dich.
Eine Nachricht, unsere Verbindung wäre unterbrochen. Wir machen einfach mal weiter. Ja. Wenn das auf der einen Seite steht und auf der anderen Seite steht ein Unternehmen, das abgibt und sagt, das ist mein Lohn. Wenn die erfolgreich sind, wenn ich das funktioniert, was ich da mache, dafür lebe ich, dann klingt das komplett anders. Dann ist das emotionales Marketing. Das, so solltest du dein Marketing machen.
Storytelling.
Storytelling, genau. Letzte, vorletzte Frage oder vorletzter Hinweis. Du kannst auf der Erde morgen, wenn du heute Abend die Augen schließt, beim Einschlafen dir was wünschen, egal was. Und wenn du morgen wach wirst, passiert das. Egal für dich, für die Welt, für wen auch immer. Was wäre das morgen, was auf der Welt anders ist?
Schluss mit Kinderarmut. Schluss mit Gewalt an Kindern. Schluss mit Kindesmissbrauch. Alles, was an also Kindern angetan wird, ob durch Kriege, ob durch Familien, was auch immer, das muss, das, wenn das weg wäre, wäre ich der überglücklichste Mensch.
Ja. Okay, dann lasse ich das so stehen. Und als letzte Frage, du hast jetzt echt viele Leute genannt, ich habe die auch alle aufgeschrieben, gibt es irgendeinen, von dem du sagst, so wie es bei dir war, das ist jemand, den müsstest du mal in die Sendung einladen, mal eine Folge machen mit der Person, die hat eine interessante Vita. Gibt es da jemand oder sagst du, müsste ich jetzt nicht, muss ich mal drüber nachdenken?
Es gibt so viele. Ich weiß nicht,
deine Top Nummer 1.
Darf ich auch mehr nennen?
Du darfst auch zwei.
Okay. Yeah. Also Lillimore Marlowe ist ja schon gefallen. Die finde ich eine wunderbare Person. Die hat Politikwissenschaften studiert und ist engagiert bei den Grünen. Hat sich gegen Gewalt gegen Frauen eingesetzt. Hat da sogar irgendwas mit in die Wege geleitet. Also die ist eine tolle Frau, ist aus Berlin. Dann gibt es auch noch eine Frau, die Ricarda Osei, die war, ist, wenn ich es kurz zusammenfassen will, ist es eine Visionärin. Die war, glaube ich, zuletzt bei Accenture tätig und die kenne ich auch schon sehr, sehr lange, also wirklich aus der Münchner Zeit noch. Unglaublichen Weg hingelegt auch, ja. Auch eine super spannende Person. Und es gibt noch einen männlichen, wenn ich den noch sagen darf. Das ist der Graf Stefan von Wenzel. Du googelst ihn, dann weißt du, was ich meine. Er ist Künstler, Unternehmer, Visionär, also unglaublich.
Also so wie du.
Ja, lauter tolle Menschen.
Genau. Lauter tolle Menschen. Ja, Deria, es ist vorbei. Ich danke dir. Das war sehr, sehr schön. Das war sehr emotional in Teilen. Und das mag ich auch. Und das mögen auch die Hörer hier. Wir haben sehr empathische Zuhörer und sehr Menschen, die offen sind für solche Dinge und die auch die Lehren daraus ziehen. Und wenn ich bei dir so den Faden ziehe, dann ist es so, dass ich möchte dazugehören und auch dieses Dazugehören geben an deine Kinder, an deine Kunden auch. Du bist keine Projektmanagerin, sondern du bist dann da, glaube ich, in dem Projekt und freust dich, wenn es funktioniert. Und das ist ein ganz hoher Wert. Ich danke dir ganz herzlich. Es ist eine sehr lange Folge geworden. Allen, die bisher zugehört haben, vielen Dank euch. Ja, ich werde morgen mal eine kleine OP-Pause nehmen, aber die Aufnahmen gehen ganz normal weiter. Also ja, dieser Podcast kommt ja schon in der Woche. Ja, das heißt, ich gebe jetzt heute Abend Gas. Wir werden die ganze Post-Production jetzt machen. Und am Donnerstag bist du dann auf dem Äther. Ich hoffe, du bist zufrieden mit der Folge. Hast du noch irgendeinen Wunsch?
Nein, ich möchte mich wirklich herzlich bedanken bei dir. Du warst ein sehr, sehr toller Gastgeber. Also war schön, mit dir zu sprechen. Und ich drücke dir ganz fest, also ich habe dir schon geschrieben, mich eine ganz dicke Umarmung für morgen. Wir werden alle, alle an dich denken und dass du das gut überstehst und dann, ja.
Genau. Dann sehen wir uns auf irgendeinem der Events wieder, spätestens in Berlin, schätze ich mal.
Ich glaube auch, bei der CapEx sehen wir uns. Da freue ich mich auch schon sehr drauf.
Ich danke dir herzlich, Derja. Schöne Grüße nach München. Tschüss.